Ja, schönen guten Abend, Frau Nandi. Hier spricht Professor Hallo. Eisenbart. Können Sie mich hören?
Ja, sehr gut.
Danke. Wir wollen über Märchen sprechen. Sind Sie bereit?
Ja.
Also, Frau Nandi, was sind Märchen eigentlich?
Die sind Geschichten, die sehr lange erzählt. Ich weiß nicht. Was ist ein Märchen? Ein Fairy Tale. Das ist eine Geschichte. Jedes Land hat Märchen. Die haben manchmal Magie. Die müssen aber keine Magie haben. Oder müssen sie Magie haben?
Mhm.
Ich weiß nicht. Die müssen. Manchmal haben die Tiere. Ich weiß nicht. Was denken Sie?
Aber ich weiß auch nicht. Also,
ich weiß es auch nicht. Mhm. Also es gibt Volksmärchen.
Ja.
Es gibt kunstliches Märchen von Hans Christian Andersen, Kunstmärchen, Hans Christian Andersen und Oscar Wilde. Es gibt, und muss ein Märchen alt sein? Muss es ziemlich alt sein? Muss es ein bestimmter Weile her sein?
Es gibt ja auch neue Märchen. Jennifer Lopez, Manhattan-Märchen. Gibt's doch einen Film, oder?
Made in Manhattan.
Made in Manhattan, ist es kein Märchen?
Haben Sie das gesehen?
Ich habe das mal gesehen.
Ja?
Ja, also, und das ist so ein bisschen wie Aschenputtel, würde ich sagen.
Ja, oder Pretty Woman.
Pretty Woman.
Okay, es tut mir leid, ich habe keine Ahnung, was ein Märchen ist.
Ja.
Es ist eine Geschichte, die am meisten Kinder erzählt werden.
Ja.
Und es ist eine Geschichte, die man schreiben kann und lesen kann, aber die auch in unseren Köpfen haben, oder? Das ist, was ein Märchen ist. Wenn ein Märchen nicht eine Geschichte ist, die auch in den Köpfen existiert, dann ist es eine Geschichte, es ist eine nette Geschichte, es ist eine Kindergeschichte. Aber ein Märchen ist in den Köpfen des Volkes, oder?
Ja.
Cinderella, Made in Manhattan, das ist nur eine andere Version von Cinderella, Pretty Woman, bla bla bla, aber Aschenputtel, Schneewittchen, alle diese Disney-Verfilmungen sind fast alle Märchen. Weil wir kennen alle die Handlung. Oder? Wir kennen die Handlung.
Also,
aber
nicht, ja.
Stimmt nicht. Aber was ist mit Märchen, die wir noch nicht kennen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also zum Teil muss ein Märchen quasi Allgemeinwissen sein, aber es gibt auch Märchen, die man nicht kennt.
Ja.
Zum Beispiel.
Aber eine Gesellschaft hat gewisse Märchen. Stimmt
ja.
das?
Ich glaube ja. schon, ja. Welches Märchen kennen Sie nicht?
Es gibt ein deutsches Märchen. Die deutsche und die englische Märchen, die beliebt sind total ähnlich. Ne? Schneewittchen, wir haben das auch. Dann gibt es ein paar in England, die in Deutschland nicht beliebt sind.
Ja.
Drei Schweinchen, das mit den Bären, ein paar andere. Die sind nicht ganz so beliebt wie hier.
Goldlöckchen.
Goldlöckchen. Und es gibt ein deutsches Märchen, was ich gar nicht kenne. Und ich habe das auch nie gelesen, aber ich höre immer davon und denke, ich muss das mal googeln. Das heißt Frau Höhle oder so, Frau Holle.
Ja, Frau Holle, genau.
Ich kenne das nicht. Wenn ich das sehe, ich denke, ich google das irgendwann mal, aber ich habe das irgendwie geschafft. So wie Star Wars. Star Wars hatte ich ganz lange nie geguckt.
Ja, auch ein Märchen, ne? Star Wars.
Oder nein, Sage, ne?
Ja, Sage. Eine wie eine Sage fast schon.
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert. Kulturliteratur.
Nice. Nice. Nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Ja, Bruch der Traditionen, Herr Eisenbart hier.
Ja.
Wir haben kein Aufmacher-Hörspiel gehört, sondern ein ihr, was Sie da Telefonaufzeichnungen. Sind Sie jetzt hier auch auf diesen neuen Servern unterwegs, wo man sich dann trifft und Bier trinkt so zusammen? Oder wie habe ich das zu verstehen, dass Sie jetzt kein Hörspiel gehört haben?
Nein, ich finde einfach, wenn es heute schon so um Traditionen geht und um alte Erzähltraditionen, dann muss man auch mit den eigenen Erzähltraditionen ein bisschen brechen und ein bisschen mit den Hör- und Sehgewohnheiten der Zuschauer in.
Ach, herzlich willkommen. Sie sind ja auch da, liebe ZuhörerInnen.
Eisenbart und Meisendraht. Es ist Sonntag, der vierte Sonntag im Februar, 28. Februar, 16 Uhr ist es gerade durch. Und Sie wissen, was das heißt. Es ist Märchenzeit.
Märchenstunde, ja. Bei Radio Z 95.8.
Ja.
Megahertz.
Ja.
Heute das Thema.
Gibt's ja auch das Märchen mit Richard Megaherz. Ist das auch die Tafelrunde?
Ach so, ich dachte, das Märchen, wo zwei RadiomoderatorInnen, also ein Radiomoderator hat ein abgeschlagenes Bein, kann nicht mehr richtig laufen,
ja,
und träumt von der Radiomoderatorin, die da im Fenster steht und die ihr Bein immer so lustig in die Höhe fliegen lassen,
ja,
kann. Und er träumt den ganzen lieben Tag davon, mit ihr einmal eine Sendung machen zu dürfen.
Ja, und er klettert dann an dem Bein hoch.
Er klettert dann an dem Bein hoch auf den Fenstersims. Und
dann wird moderiert, aber so richtig.
Dann wird richtig moderiert und am Ende fliegen sie alle hinein in den Ofen und verschmelzen zu einem Radio-Megaherz.
Hoppla, ja. Das ist eine schöne Geschichte, ein schönes Märchen. War mir bisher nicht bekannt, aber ich glaube, uns werden heute einige Märchen um die Ohren fliegen, die noch nicht so bekannt sind. Wir wollen Sie erstmal begrüßen nach einer einmonatigen Pause.
Ja.
Wir wurden letzten Monat am 24. wurden wir sehr gut vertreten durch eine andere Redaktion. Das war ganz toll. Wie, haben Sie sich's angehört, Frau Meisendraht?
Na sicher habe ich mir das angehört.
Und wie fanden Sie das?
Groß.
War doch schneidig.
War sehr, war schön. War schön gewesen, auch mal eine andere Perspektive auf das Thema Literatur beigebracht zu bekommen.
Ja, bürgerliche Gesetzbuch.
Bürgerliche Gesetzbuch, auch als Literatur interessant, hätte ich diesen Blickwinkel, hätte ich so nicht. Aber deswegen machen wir diesen ganzen Bums ja hier,
ja,
dass man auch mal Standpunkte wechseln kann.
Ja, wollen wir mal einen Text hören?
Ja, wir haben viele Texte heute, habe ich gehört, Herr Eisenbart. Sie haben ja ihr Säcklein hinter sich geworfen und haben gerüttelt und geschüttelt und mir schon mal einen kleinen Vorgeschmack gegeben. Es gibt wahnsinnig viel zu hören dieses Mal. Die AutorInnen haben sich nicht lumpen lassen.
Das ist völlig richtig. Wir haben Unmengen von Texten. Vielleicht schaffen wir nicht alle nachzuhören, gibt es aber alle im Podcast und natürlich auf unserer Homepage. Hier kommt ein Text von Arabella Block.
Wann baute Dornröschen die Mauer? Wo hatte sie die stacheligen Rosen her, die sie pflanzte? Und stieß sie die Schaufel dafür in die Erde, schwitzend und gebückt, voller Vorfreude auf den Schlaf, den ungestörten Schlaf, den sie sich redlich verdient hat? Hat sie den Wecker gestellt? Und als sie die Augen öffnete, waren da all ihre Pläne aufgegangen? Sagte sie, »Setz dich dahin und halt still«, zu dem Prinzen, und klebte ihm fröhliche Pflaster auf die zerschrammte Haut, zufrieden mit dem, was sie ertastete. Ein Königreich für den ersten Gedanken, der ihr durch den Kopf ging.
woher kommt denn Märchen? Sie haben ja Altdeutsch, also Sie haben ja Deutsch, deutsche Sprache studiert.
Deutsch,
erklären
ja.
Sie doch mal das Wort Märchen von einem, ja, von dem Wortherkunft her.
Vom Wort Meer.
Ja.
Eine kleine Meer.
Ja, was ist
das? Mare.
Mare?
Es ist eine Geschichte.
Eine Geschichte?
Ja.
Ein Kunde, ein Bericht, nicht
ja,
wahr?
Ja, genau.
Eine Nachricht kann es ja auch sein.
Nachricht.
Eine Meer. Hört die Meer vom, weiß ich nicht, vom Ölpreis zum Beispiel.
Aha.
Als Beispiel hätte früher dann
Können
jemand...
Können Sie das mal erzählen, das Märchen vom Ölpreis?
Nein, nicht vom Ölpreis. Der Ausrufer hat mit einem Papyruswedel dann auf dem Marktplatz gestanden, hat hört die Meer vom Ölpreis. Er ist wieder um 20 Cent gestiegen und dann haben die Leute auf dem Marktpreis gesagt, jetzt verkaufen wir unser Öl. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Es
ja, wie geht, Bitcoin.
Es ist im Prinzip wie Bitcoin.
Es ist wie GameStop.
Also eigentlich sind Märchen wie GameStop. Also was das Märchen ausmacht, ist, jetzt haben wir eine Marke genannt, Herr Eisenbart. Wir müssen, es gibt auch andere
Computerläden, zum Beispiel
Game Show. Hier in der Südstadt gibt es noch einen Laden, der
ja.
so was verkauft. Gehen Sie doch mal in die Südstadt und schauen, wo Game
steht. Oder gehen Sie dorthin, wo Sie hinwollen.
Wir verlieren viel zu viel Zeit. Wir wollen über Märchen reden
ja.
und nicht über irgendwelche Aktienpakete. Also das besonders Typische am Märchen ist natürlich, am Volksmärchen vor allen Dingen, ist, dass es eine mündliche Tradition gibt dahinter. Das heißt, es zeichnet sich dadurch aus, dass es immer wieder erzählt wurde. Und auch, dass der Vorgang des Erzählens ein wichtiger Bestandteil eines Märchens ist.
Ja.
Sie können natürlich ein Märchen in einem Buch lesen. Das geht. Das ist möglich.
Das geht, ja.
Aber mit einem echten Märchenerzähler oder einer Märchenerzählerin kriegt das Märchen erst, die entfaltet erst die volle Wirkung, nicht wahr?
Ja.
Es gibt auch heute noch Märchenerzähler. Es ist sogar ein UNESCO-Kulturerbe, das Erzählen von Märchen.
Ja.
Also da muss man sich dann schon was drauf einbilden. Und dann sitzt eine Person vor einem Publikum und erzählt mit viel Ausdruck in der Stimme und
ja.
vielleicht so ein bisschen so...
Oh, schön.
So vorneweg, dass man dann so ein bisschen
Jingle
und Atmosphäre.
Ja.
Es gibt aber auch eine andere Gattung von Märchen, die
ja.
Kunstmärchen.
Kunstmärchen. Wilhelm Hauff.
Zum Beispiel, oder Tieck zum Beispiel.
Tieck, genau. Der Wilhelm von Tieck.
Ja, mit dem Vogel in dem Käfig zum Beispiel.
Genau, oder...
E.T.A. Hoffmann,
schon,
auch wieder unser guter Alter mit dem
Sandmann,
mit dem Mausekönig oder Knussknacker
ja.
und so Geschichten.
Kennen wir alles.
Also es gibt die Gattung der Kunstmärchen, die in der Romantik besondere Blüten getrieben hat. Kunstmärchen im Sinne von, es übernimmt Märchenelemente,
ja.
nicht wahr, aus dem Volksmärchen. Eine verzauberte Welt, nicht wahr, geheimnisvolle Kreaturen, die sich vielleicht... offenbaren, aber es hat dann trotzdem eine sehr gefasste Form und nicht diese Eindimensionalität, die ein Volksmärchen hat.
Also es ist ein bisschen wie mit Volksmusik und Folklore, dass das eine authentisch ist und das andere bedient sich der Elemente.
Könnte man vielleicht, das müssen Sie dann vielleicht sagen.
Ja.
Ja, so, das ist ja erstmal die grob Einteilung nur. Und wir haben jetzt nur die Spitze des Eisbergs angesprochen, aber vielleicht...
Ja, macht doch nichts.
Hören wir nochmal schnell einen Text.
Wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
Zum Glück.
Hier kommt ein Text von Jutta V. Ochsenstein. Ich habe das letzte Mal habe ich es falsch angesagt, habe ich von Ochsenstein gesagt. Bitteschön.
Wir trinken von deinem Wasser. Fisch. Dich nährt das Licht. Dein stilles Singen fordert zum Tanz. Vielleicht ist noch Zeit. Wir trinken von seinem Feuer, Vulkan. Dich nährt der Stein. Dein brennendes Sterben mahnt uns zur Feier. Vielleicht ist noch Zeit. Wir trinken von deiner Erde, Baum. Dich nährt der Wind. Dein schwankender Stand weckt uns. Vielleicht ist noch Zeit. Wir trinken von deiner Luft, Vogel, dich nährt die Weite. Deine verlässliche Rückkehr löst unsere Trauer. Vielleicht ist noch Zeit.
Wie fangen wir denn an? Das Thema ist so groß.
Ja.
Also wir haben ja Sagen, Mythen, ja. Märchen, all diese großen Begriffe, ja. die Erzählungen, das kollektive Unterbewusstsein, ja. nicht wahr? Das ist, spielt ja alles mit rein. Es sind Geschichten, die einen Anspruch auf Zeitlosigkeit auch haben, nicht ja. wahr? Sie erzählen ja heute auch noch ihren Enkelkindern, falls sie welche haben, auch noch vielleicht
ja,
Märchen.
Ja, liebe Grüße auch.
Genau, sie haben, sie haben ja den Rainer zum Beispiel, ja. den haben sie bestimmt auch schon mal Märchen erzählt. Und ja. wir als Gesellschaft haben uns ja schon fast darauf geeinigt, dass ein Märchen zum Erwachsenwerden dazugehört.
Ja.
Nun waren Märchen natürlich im Ursprung nicht unbedingt als Kindergeschichten gedacht.
Nein.
Aber schon die beiden Märchenpioniere, möchte ich fast sagen, Jakob und Wilhelm Grimm, die das ja angefangen haben zu aufzuschreiben, die haben sich schon entschieden, dass man das eher für Kinder macht.
Ja.
Ja, und
die Kinder- und Hausmärchen.
Haben dann die Märchen schon angefangen zu entschärfen.
Ja.
Und für Kinder, also es gab zum Beispiel ein Märchen, wo es eigentlich nur darum ging, dass zwei Kinder sich gegenseitig schlachten und dann kochen.
Wie Kinder einmal Schlachtens gespielt haben. Und dann kommt die Mutter und guckt sich das an.
Ja.
Und sagt dann, hey, das geht so nicht, und schlachtet das den Metzger gespielt hat, das Kind auch noch.
Sehen Sie. Und an diesem Beispiel sieht man, das ist ja auch ein Volksmärchen.
Das ist ja auch ein Kindermärchen.
Aber da haben Sie schon zu Jakob und Wilhelms Zeiten...
Ich muss
Zeiten,
mich mal so hinsetzen, dass ja, Sie nicht in die Sonne gucken.
Es blendet mich gerade der magische Schein, der
wunderschön,
hier
ja.
reinfällt. Jedenfalls, also Sie sehen also ein Märchen, was über schlachtende Kinder und Kinder werden geschlachtet handelt.
Ja.
Das war selbst damals... Im 19. Jahrhundert war das schon zu viel.
Ja.
Wir gehen ja oft davon aus, dass damals die Märchen grausam waren, aber selbst da hatte man schon so einen gewissen pädagogischen Anspruch.
Ja.
Es war ja auch so, dass Jakob und Wilhelm Grimm, die beiden, haben ja angefangen erstmal aus Jux und Dollerei fast schon für einen Kumpel Märchen zu sammeln. Nicht wahr, den lieben Herrn Brentano, Sie wissen, wen ich meine.
Clemens Brentano, ja.
Die haben jetzt erst Volkslieder gesammelt mit dem und dann hat er gesagt, mach doch mal Märchen.
Ja, mach doch mal ein Wörterbuch.
Ja. Alles mussten die alleine machen.
Grammatik.
Mussten die alles alleine machen. Jedenfalls, sie sind losgezogen, haben Märchen gesammelt und haben die dann als wissenschaftliches Werk erstmal aufgeschrieben und dann haben sich alle Eltern beschwert, dass da so viel Fußnoten sind und Kinder nicht verstehen, was Fußnoten sind.
Ja,
dann haben sie, Kinder. Dann ist der Wilhelm
muss
los.
Muss man halt vorlesen oder mal erklären den Kindern.
Ja.
Das ist vielleicht.
Naja, jedenfalls haben die Fußnoten dann rausgenommen und haben noch Illustrationen mit reingepackt und fertig war eins der beliebtesten Bücher der Weltliteratur,
ja,
könnte man
bis
fast
heute,
sagen. Kinder- und Hausmärchen.
Ja, bis heute eins der meistverkauften Bücher.
Und so fing das dann an. Und wir können ja mal ganz kurz der Vorwurf, dass Märchen zu grausam wären, der kam ja dann nicht nur in den 19. Jahrhundert, sondern auch immer wieder auf, dass man Kindern nicht zumuten könnte, dass zum Beispiel die Hexe in den Ofen geworfen wird.
Ja.
Also Märchen bedienen sich ja oft gerne grausamen Szenen und drastischen Darstellungen. Da werden Glieder abgehackt, da werden verstümmelt vor allen Dingen ganz viel. Oft sind Gliedmaßen zu viel oder zu wenig vorhanden.
Stimmt.
Eltern wollen ihre Kinder umbringen, Kinder bringen ihre andere Menschen und Tiere um.
Und
also
Tiere
es geht
auch.
Ziemlich, es, und was auffällig
Hase
ist...
Hase und Igel auch so ein Beispiel, wo der Hase am Schluss da liegt.
Aber das ist ja kein, ist das ein Märchen? Ich dachte, das wäre eine Fabel.
Nee, das ist doch, das ist auch Grimms.
Auch Grimms, okay.
Das ist ein Grimms-Märchen.
Jedenfalls, wie war ich denn bei der Gewalt, ja?
Ja.
Die Gewalt ist aber auch permanent, könnte man sagen, wenn die im Märchen auftritt, ist die irgendwie, wird die nicht als, es gibt keinen Schmerz im Märchen. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Es wird alles immer so ein bisschen
jetzt, wo Sie
erwähnt.
Sagen. Es ist ein bisschen wie bei, wissen Sie, woran mich das erinnert?
An?
Tom und Jerry.
Tom und Jerry.
Da
die beiden lustigen.
Ja, die beiden lustigen Tom und Jerry heißt ja die Sendung. Da ist ja auch immer nur, die stecken sich die Kanonen und die Bomben vorne und hinten rein und am Schluss ist aber eigentlich alles wieder
und es
gut.
wird gelacht. Das Märchen von Rumpelstilzchen kennen Sie bestimmt, ja?
Habe ich schon mal gehört.
Erinnern Sie sich da mal an die letzte Szene. Was passiert da mit dem Rumpelstilzchen? Das Rumpelstilzchen hat ja die Königstochter quasi sich ergaunert, könnte man fast schon sagen. Unter der Bedingung, dass keiner den Namen des Rumpelstilzchen kennt.
Ja.
Und dann wird der Name trotzdem genannt. Was passiert dann?
Dann tritt das Rumpelstilzchen vom Vertrag zurück. Glaube ich.
Naja, es tritt. Wir wollen auf die Grausamkeit der Szene heraus, Herr Eisenbart. Erklären Sie mal die Grausamkeit der Szene.
Ja, es fährt in den Höllenschlund hinein.
Ja, aber nicht nur das. Es tritt auf, es stampft auf.
Und reißt sich in der Mitte durch.
Richtig.
Stimmt.
Jetzt stellen Sie sich mal vor, in einem Film zum Beispiel, sagen wir mal...
Evil Dead.
Nein, sagen wir mal Mickey Mouse, ein Kinderfilm.
Ja, ach so.
Da würde jetzt Mickey Mouse, weil man ihren Namen ausspricht, auf den Boden aufstampfen und sich in der Mitte zerreißen und dann spritzt das Blut und die Gedärme aus der Mickey Mouse heraus.
Ja.
Und so, in dem Märchen hat das alles seine Richtigkeit gefühlt, ja? Da ist das Rumpelstilzchen in der Mitte entzwei und dann lacht sogar darüber, weil das so lustig ist, wie bei Tom und Jerry ein bisschen.
Wissen Sie, wo das auch war?
Wo?
Bei Sendung mit der Maus. Gab's eine Folge, wo sich die Maus erschossen hat? Gab's wirklich? Kam nicht so gut an. Wir hören auf jeden Fall noch einen Teil von dem Interview mit Jacinta Nandi, die nachher auch noch einen Text aus ihrem Buch vorliest. Die schlechteste Hausfrau der Welt. Sie hat mit mir über Märchen gesprochen, was mich sehr gefreut hat. Bitteschön. Sie sind ja Märchenexpertin. Was finden Sie so interessant an Märchen?
Ich bin keine Expertin, denn ich weiß nicht, was die sind, aber ich habe ein 3,5-jähriges Sohn und ich habe einfach bemerkt, als die Märchen angefangen haben, die sind einfach so geile Geschichten, oder? Man liest die ganze Zeit Conny und Conny hat Kopfweh und Conny geht in die Kita und man hat so Langeweile und Thomas the Tank Engine und alle die Kinderbücher sind so langweilig, du wirst wirklich kotzen davon. Und dann plötzlich fängt die Märchenzeit an und die sind einfach richtig gute Geschichten.
Ja.
Dieser hässliches Entchen und diese Rapunzel und du bist voll, wenn du ein Märchen liest, du bist voll auf einer Seite, ne? Du bist auf der Seite oder die Seite, du bist voll mittendrin in der Geschichte. Wenn du Conny vorliest, du wirst nur, dass die Geschichte zu Ende ist.
Ja, da passiert wenigstens noch was bei Märchen.
Ja, genau. Die Handlung ist... ich freue mich echt, dass wir jetzt in der Märchenzeit sind. Die Engländer, ich muss sagen, die Engländer fangen ein kleines bisschen früher an mit Märchen auf die Deutschen. Ich weiß nicht warum. Weil die Deutschen warten bis 5 oder 6, ne? Ich weiß nicht warum.
Ja,
die deutschen Märchen sind auch die brutalsten.
Ja,
oder?
Das stimmt.
Schneewittchen.
Ja.
Und auch, eine andere Sache, bei euch, bei euren Aschenputtel, gibt's Blütimschen.
Ah.
Bei uns gibt's dieses Blütimschen nicht.
Da ist eine Einlage im Schuh.
Nee. Die Schuhe passen, die Ugly Sisters einfach nicht. Und dann der Prinz heiratet sie und es ist das Ende.
Aber die hacken doch die Zehen ab.
Nee, bei uns passiert das nicht.
Schade.
Bei uns sterben die Schweine, aber die Füße werden nicht abgehackt. Ja, das erste Mal, dass ich war bei einer Freundin, ich war eine Babysitterin bei einer Frau, die ist später meine Freundin geworden, aber ich war eine Babysitterin bei einer Frau und die hat studiert in der FU und sie hat studiert Magister. Damals studierten alle Magister, aber es klang für mich so besonders, Magister. Und dann ging sie raus und ich habe auf die Kinder aufgepasst und dann habe ich Aschenputtel zu denen vorgelesen und dann kam Kikeriku, Blut ist im Schuh. Und ich so, oh, Entschuldigung, Kinder, das ist von eurer Mama, von ihrer Magister. Das ist ein ganz erwachsener, altmodischer Literaturversion der Geschichte, die Kinder nicht vorgelesen werden sollen. Und dann die zwei deutsche Kinder, die haben zu mir gesagt, in Deutschland gibt's immer Blut in dem Schuh.
Ja, wir wollen das noch in Deutschland, dass man auch weiß, wer die Bösen sind.
Aber in Drei Schweinchen, in englischen Drei Schweinchen, ist immer ganz klar, dass die zwei anderen Schweine tot sind. Ist immer ganz klar, am Ende ist, und immer in deutscher Version, dieses Märchen ist nicht so beliebt in Deutschland, aber wenn man das in Deutschland sieht, dann immer so die drei überleben. Also wir haben auch eine brutale Seite, aber Aschenputtel ist bei uns ein bisschen lahm, ne? Kein Blut im Schuh.
Ja. Sie haben geschrieben, dass Sie als Feministin dass sie da schon feststellen, dass die Grimms-Märchen manchmal ein bisschen, da müssen sie knabbern. Haben Sie einen Tipp für ein feministisches Märchen oder was?
Also, ist Rapunzel Grimms? Rapunzel ist Grimms, oder? Ja, Rapunzel ist Grimms. Und Rapunzel ist voll feministisch, oder?
Ja.
Es gibt keinen Moment in Rapunzel, was nicht feministisch ist.
Weil die nämlich...
Ah, die Hexe, dass die Hexe so gemein ist. Ja, das ist das, was an Märchen doof ist. Die Frauen sind so böse. Aber ich finde, dafür, dass die Frauen immer in der zentralen Rolle sind, ist das so schlimm? Ja, natürlich ist es ein bisschen schlimm. In einer Welt, wo Männer so viele Frauen und Kinder töten, ist es ein bisschen schlimm, deinem Kind eine Geschichte vorzulesen, wo eine Hexe ein Baby frisst. Ne? Du musst natürlich dann zu deinem Kind sagen, hey, aber wenn du draußen auf der Straße bist und du hast mich verloren, du musst eigentlich für die Omas gucken. Du musst die Omas nach Hilfe fragen, weil die Omas sind eigentlich nett und die Männer sind eigentlich gefährlich. Und das ist das, was an Mädchen problematisch ist. Aber ich denke, dafür, dass die so geil sind und die Frauenfiguren so interessant, ich persönlich finde es feministischer, Rapunzel vorzulesen als Conny. Persönlich. In Conny passiert gar nichts.
Ja, Conny geht zur Schule.
Ja, ist Conny...
Kein schönes Conny, Märchen.
Ja, Conny hat, sie ist immer krank und dann wird es besser, ne?
Ja.
Sie hat keine richtige Reise.
Ja, Conny hat auch keinen eigenen Kopf.
Ja, Conny ist eine Muschi.
Nicht schuldig. Spucke ich das Attentat, lässig, eine bedauerliche Hysterie. Lebenslang lese ich nun im Käfig, im Kinderbuch, intrauterine Märchen. Verfluche am Telefon locker die Opfer, den symmetrischen Abdruck ihrer Brandblasen. Lebenslang wachsen mir, selbst unähnlich, Flügel aus Chitin und Pathologien im Schädel. Manchmal häute ich mich, lässig, eine bedauerliche Hysterie, mein tüchtiges Ich, nicht schuldig, lebenslang.
Das
ja,
war
da sind
ein
wir
Text
schon.
Von Harald Kappel.
Danke. Danke Harald Kappel für den Text.
Lieben Gruß auch.
Jetzt sind Sie aber auch mal dran mit irgendwelchen Thesen aufstellen. Ich fühle mich ja so ein bisschen in die... im Zugzwang immer, aber Sie können doch auch mal, Sie kennen sich doch mit Märchen aus.
Ich kenne mich aus.
Ja, sagen Sie doch mal was. Also was brennt Ihnen denn unter den... unter der Haut.
Ja, ich habe vorhin schon mal ein bisschen aufgehorcht.
Ja?
Ja, wie Sie was gesagt haben von Clemens Brentano.
Ja.
Der nämlich auch viele Interpretationen von Grimms Märchen veröffentlicht hat.
Ja. Meistens hat er aber gesagt, es ist ziemlicher Schund, was die da machen.
Manchmal
ja
hat
dann,
er, ja,
die haben sich dann ja zerstritten irgendwie, oder?
Hat er sich Keile abgeholt von den Brüdern. Da hat der Wilhelm gesagt, du, ich hole meinen großen Bruder. Hinter der Schule bei den Mülltonnen kloppen wir uns. Und dann hat Brentano Verrisse geschrieben. Das stimmt, aber er hat auch, viel hat er auch quasi interpretiert. Er hat überlegt, warum das in Deutschland ist.
Okay, das ist ja spannend. Haben Sie ein Beispiel zur Hand, warum das in Deutschland ist?
Ja, also es ist zum Beispiel der Froschkönig.
Ja, der Froschkönig. Ein Klassiker, nicht wahr? Wir haben es vorhin schon in Ihrem Interview gehört. Es gibt eine Version, wo geküsst wird und es gibt eine Version, wo an die Wand geworfen wird.
Richtig.
Ja.
Es ist quasi, also Brentano hat sich da natürlich auch Gedanken gemacht und hat es interpretiert.
Okay, so ist es dann...
Genau, also es ist quasi die Protagonistin, die ist ja eigentlich in einem kindlichen Alter.
Ja, richtig, ja. Sie hat ein Spielzeug. Sie ist quasi so in dem Alter, wo man anfängt, Sachen durch die Gegend zu werfen und das dann als lohnende Tagesbeschäftigung zu empfinden.
Ja. Ja, und dann hat sie aber einen Klumpen Gold wollte ich fast sagen... Goldball aus Gold.
Ja. Wo man sich schon fragen muss, da ist der Vater dann auch selber schuld.
Ja, ist es sich aber auch selber schuld, wenn
man macht das heutzutage nicht mehr mit Gold, man macht das heutzutage mit Blockchains.
Genau, oder man kann auch, man kann sich das selber ausdrucken.
Ja, eben, sag ich doch, die Blockchain einfach ausdrucken. Habe ich doch schon immer gesagt.
Und dann spielt das Kind eben mit der Goldkugel und die purzelt halt rein in den Brunnen.
Ja.
Da kommt der Frosch, nur kurz umrissen. Der Frosch sagt, ich bring dir die Kugel, aber du weißt schon was. Ich darf mit dir am Tisch sitzen und essen. Und aber auch in deinem Bett schlafen.
Was ein Frosch natürlich, aber wir wollen das nicht zu rationalisieren, nicht wahr? Also der Frosch als Ausdruck des Glitschigen, des Kalten, nicht wahr? Kalte, ist ja wechselwarm.
Ob der sich so wohl fühlt in dem Bett, weiß ich auch nicht.
Ja.
Auf jeden Fall, sie sagt ja, er holt die Kugel, sie rennt weg, sagt so, ja, Elebetsch, habe ich aber gar nicht so gemeint. Und er sagt so, Moment mal, das ist rechtlich bindend, sie haben hier unterschrieben und rennt hinterher, kommt aber natürlich nicht nach. Dann sitzen die am Tisch, es klopft mit einem glitschigen Geräusch an der, am Schloss.
Vielleicht so ungefähr?
Naja, so ähnlich vielleicht.
Ich möchte das
kommt, dann geht der König hin, sagt so, aha, sie wünschen Einlass, was ist ihr Begehr? Und dann geht er zu seiner Tochter hin und sagt so, kennst du den da? Der behauptet, du hättest ihm das versprochen, dass du mit ihm jetzt zusammen bist. Da sagt sie, ja. Und dann bekommt das Märchen ein bisschen so einen Durchhänger. Und dann gehen die aber, dann sagt er so, nein, das musst du machen, du hast hier unterschrieben, das ist vertraglich, rechtlich bindend. Dann nimmt sie ihn mit ins Schlafzimmer, er möchte möchte auch ins Bett hineinkommen. Sie nimmt ihn aber aus Hass, aus purem Hass und schmeißt ihn an die Wand. Und dann ist es ein Prinz, der Eiserne Heinrich, fährt mit der Kutsche vor und holt seinen Spezi ab. Und dann wird sie eine Prinzessin, weil der Frosch ist noch viel reicher als ihr Vater. Und Clemens Brentano jedenfalls hat gesagt, das ist doch eindeutig eine Geschichte von einer Frau, die zuerst zur Frau noch wird.
Mhm.
Und es gibt verschiedene Männerfiguren, zum Beispiel eben den Froschkönig, der aber gar kein Frosch ist eigentlich. Aber für sie ist es übertragen wie ein Frosch. Es ist für sie nicht vorstellbar, mit dem im Bett zu liegen. Das ist ihr zu eklig wie ein Frosch.
Ja.
Und andere,
sie haben
andere männliche Figuren sind zum Beispiel ihr Vater, was aber auch, der drängt sie ja auch dazu. Also letztendlich kann man das ganze Märchen sehr feministisch lesen. So, die Männer sind alle, die kommen alle nicht so gut weg. Und erst als sie den Mann an die Wand haut und er hilflos ist, dann sagt sie, ja Moment mal, damit kann ich leben. Mit so einem Weichei.
Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Sie das auch so ein bisschen, es gibt ja diesen Ansatz des entwicklungspsychologischen Lesens von Märchen, dass ganz oft so das Heranwachsen übergestülpt wird über Märchen.
Ja.
Zum Beispiel auch bei Dornröschen, wo jetzt dieser Stich mit der Spindel, mit der Blutung, nicht wahr, auch zusammenhängen kann.
Rotkäppchen. Ja, da habe ich mich auch sehr gefreut, wie ich das mal, da habe ich einen Horrorfilm gesehen.
Ja.
Und es ging um eine junge Frau, die gerade erst quasi ihre erste Blutung hat oder so. Und als das Zimmer gezeigt wird, fährt die Kamera über den Schreibtisch. Und da, was für ein Buch ist da zu sehen? Der Froschkönig. Da habe ich mich sehr gefreut.
Da hat jemand mitgedacht.
Jemand, der das Set aufgebaut hat.
Oder wenn wir jetzt nochmal über starke Frauenfiguren im Märchen denken, denken Sie mal an die zertanzten Schuhe.
Ja, die zertanzten Schuhe zum Beispiel.
Wo unter der Erde quasi verwunschene Prinzen stattfinden und 12 Frauen für ihre 12 Prinzen quasi herabsteigen in diese andere Welt quasi, in diese umgekehrte Welt, in der die verwunschenen Prinzen mit ihnen tanzen, um sie zu erlösen, um quasi den Bann von den Prinzen zu nehmen. Da sind 12 Frauen, die sich aus eigener Kraft heraus quasi aufmachen, den Prinz, ihre persönlichen Prinzen wieder aus dieser Anderswelt herauszuholen.
Ja.
Und da sieht man, das gibt es nämlich auch. Es ist nicht unbedingt immer die Frau, die quasi der geholfen werden muss, sondern es sind ganz oft auch männliche Figuren, die durch die Kraft oder durch den Mut einer weiblichen Figur erst wieder aus dem Bann entrissen werden.
Sehr gut.
Das passiert sehr oft auch. Ist eigentlich ganz gut soweit.
Finde ich gut.
Könnte man sagen.
Ja. Wir hören wiederum ein schönes Hausmärchen von unserem lieben Autoren Martin Knepper aus Düsseldorf. Bitteschön.
Ein reicher Mann ist einmal ausgegangen. Er wollt mit anderen Reichen speisen. Gerade, wie es die feinen Leute immer tun. Da aber haben die Dinge in seinem Hause sich gedacht, dass sie sich's auch einmal wollten gut gehen lassen. Und es war ein Schrank unter ihnen, der hat den Bauch voll des Branntweins gehabt. Den tät er den anderen kredenzen. Und sie sind alle lustig worden und immer wilder in ihrem Übermute. Der alte Stiefelknecht tät sich auf die Chaiselongs legen. Das Geschirr hat munter auf dem Tische geklappert und ein Hifthorn und eine Tanzgeige. Die haben ihnen dazu aufgespielt. Die waren froh, dass sie sich hören lassen durften, denn es hätt sie ihr Herr nur zum Zierate an die Wand gehängt, denn er war kein Musikus und pflag viel lieber dem Klingen der Taler zu lauschen, Tag ein, Tag aus. Doch wie sie alle sind immer trunkener worden, ist ein Streit aufgekommen. Es war ein alter Stiefel wohl eifersüchtig auf einen jungen Käs geworden. Der hat mit seiner Bürste getanzt. Und hast du nicht gesehen, gab ein böses Wort das andere. Das Tintenfass hat mit dem Brotkorb das Raufen angefangen. Da traten dann auch Kerze und Schirm hinzu. Und schließlich hat die ganze Gesellschaft, die eben noch so munter miteinander ist gewesen, einander Winz und Knuff gegeben. Und als unser lieber Herr Jesus, der an seinem Kreuze an der Wand gehangen, ein begütigendes Wort spricht, hat ihn der Wandschirm gepackt und in den Ofen geworfen. Denn der Wandschirm war aus dem fernen Nippon und achtete der anderen Götter nicht. Und noch manch anderes hat sein Leben ausgehaucht in dieser Rauferei. Der Feuerhaken tät ein ganzes Regiment von Tellern erschlagen. Ein altes Buch ward in der Waschschüssel ersäuft und gleich vieles mehr. Unter all dem kommt der reiche Herr nach Hause und mag es gar nicht fassen, was er sieht, spricht. Weh! Und ach! Und da er einen Schritt in die Stube macht, fällt er über ein sterbendes Schemelchen, schlägt unglücklich mit dem Kopfe auf eine ohnmächtige Bain-Marie und war selbst hinüber. Und weil er ein alter Hagestolz gewesen ist, hat er keine Kinder gehabt. Und was noch zu gebrauchen von seinem Hausrate, das ward in alle Welt verkauft. Manche haben's besser gefunden, andere schlechter, just wie es so geht in der Welt. Das Hifthorn aber ist zu einem Jägersmann gekommen und führe dahin alle Tage an der guten Luft gewesen, war fröhlich allzeit und hat nimmer der alten Tanzgeige und des Heilands im Ofen gedacht.
Ja, Gegenstände können auch Protagonisten sein in einem Märchen, das ist gar kein Problem.
Ja.
Also für unsere Volksseele.
Ja, wir können uns das gut vorstellen.
Ich habe da zum Beispiel als Beispiel, das ist vielleicht der gute Platz, das jetzt zu bringen, das Märchen von Herrn Korbis in Kopf. Können Sie das mal, kennen Sie das?
Herr Korbis, weiß ich gar nicht mehr.
Also
genau.
Zwei Hühnchen.
Ja.
Ja.
Mit dem Herrn Korbis.
Ja, erklären Sie mal.
Ist es das, wo das Hühnchen erstickt? Nein, also, an der Nuss?
Nein, ich erkläre es Ihnen. Das geht ganz schnell. Es ist ein Schwank, nicht wahr? Ah. Das ist auch eine Art von Märchen, nicht wahr? Eher so ein lustiges, kleines Geschichtchen, wo man dann lachen kann.
Ja, Schwank.
Also, ich versuche es mal aus dem Kopf. Ich kann jetzt nicht für hundertprozentige...
Jetzt
aber das
Sie
gehört
schon.
Ja zum Märchen auch dazu, dass es sich ein bisschen verändert in dem Erzählen.
Ja, genau.
Also, ein Hühnchen und eine Henne machen sich auf eine Reise. Und zwar nehmen sie ein Wägelchen, vor das sie Mäuse spannen.
Ja.
Und dann kommt ein Schleifstein um die Ecke und sagt, hey, wo geht ihr denn hin?
Ja.
Und dann sagen die Hähnchen, ja klar, dann wir gehen zum Herrn Korbis, ist doch ganz klarer Fall.
Kommst du mit?
Kommst du mit? Dann sagt der Stein, ja.
Ja, der geht auch mit.
Ja, klar geht der
Herrn
mit.
Zum Herrn Korbis.
Und dann kommt die Nadel, nicht wahr? Eine garstige oder vielleicht auch nicht garstige, eine spitze Nadel und sagt, hey, wo geht ihr hin? Und dann sagt,
zum Herrn Korbis gehen wir.
Das ist ein ganz klarer Fall.
Wolltest du mitgehen?
Ja, ganz klarer Fall. Und dann kommt ein Eimer.
Ja, und die Kohle kommt noch.
Und die Kohle kommt noch, genau richtig, die Kohle kommt noch.
Ja, und dann kommt noch ein Fluss daher.
Richtig. Jetzt sind sie auf dem Dampfer.
Ja.
Wie geht's weiter?
Dann sagen die... wie sollen wir über den Fluss drüber kommen?
Ja, das ist eine andere Geschichte.
Sagt der
Eisenbart,
geht die Kohle aber...
Die Kohle geht über den Strohhalm, aber das ist in einem ganz anderen Schwank. Das ist
Und dann kommt das Tischlein, deckt dich
Nein.
und sagt, darf ich auch zum Herrn Korbis?
Okay, dann darf das auch mit, wir sind ja hier frei, das ist ja ein Märchen.
Ja.
Die gehen alle zum Herrn Korbis.
Und dann kommt die Frau Trude. Und sagt, darf ich auch mit zum Herrn Korbis?
Da sind doch schon beim Herrn Korbis. Sie gehen jetzt zum Herrn Korbis
Ach,
rein.
Die sind schon beim Herrn
Der
Korbis.
Der ist aber nicht zu Hause. Der will den
Schade.
Hat zugemacht.
Der Herr Korbis hat zugemacht.
Der hat zugemacht.
Wann war das denn?
Vorher.
Nee.
So, aber sie kommen rein. Sie sind schlau. Irgendwie
kommen trotzdem, sind einfach reingegangen beim Herrn Korbis.
Sie sind einfach reingegangen, haben sich es bequem gemacht. Ja, der Schleifstein hat sich, warum auch immer, gesagt, ich lege mich jetzt auf die Tür oben drauf.
Ja.
Der Wassereimer hat sich irgendwo auf den Teppich verzogen.
Ja.
Die Kohle hat sich natürlich im Ofen bequem gemacht.
Die hat recht.
Die hat recht. Und die Nadel hat sich natürlich den schönsten Platz ausgesucht auf der Chaiselongue.
Ja.
So, Herr Korbis kommt heim.
Ist er doch noch gekommen?
Jetzt kommt er heim nach einem langen, anstrengenden Arbeitstag, freut sich auf seine Zigarre.
Liebe Grüße, ne? An Herrn Korbis an dieser Stelle.
Kommen wir gleich dazu, ob wir den noch grüßen werden. Geht er in sein Zimmer, tritt in den scheiß Wassereimer.
Ja.
Der kommt ins Trudeln, der Herr Korbis, und kommt aber nicht an die Tür, noch nicht. Möchte sich seine Pfeife anzünden.
Ja.
Dann springt ihm die Kohle ins Gesicht.
Die ist erschrocken.
Er ist komplett, ist blind.
Ja.
Versucht sich abzustützen.
Aber blind ist er auch noch.
Jetzt die Kohle ist ihm ins Auge
Ach
gesprungen.
So.
Ja. Herr Korbis versucht dann auf die Chaiselongue sich abzustützen.
Ja.
Sie
haben gesagt, es ist schnell
erzählt. Stecknadel, wir sind gleich fertig. Die Stecknadel sticht sich in sein Sitzfleisch rein.
Nee.
Er springt auf, versucht sich an der Tür festzuhalten. Der Stein fällt auf seinen Kopf und er ist tot, der Herr Korbis. Da ist eigentlich der Schluss des Märchens. So.
Aha.
Wir wissen, dass das die Originalversion des Märchens ist. Und Wilhelm Grimm, der ja immer Briefe von alten Fräuleins bekommen hat, die gesagt haben, das ist so grausam und Moral, hat dann gesagt, okay, Moral, und hat dann noch einen Satz hinzugefügt, Herr Korbis war
Aber er war nicht wirklich tot.
Doch, Herr Korbis ist tot.
Das war der letzte Satz.
Nein, der letzte Satz ist, Herr Korbis war wohl ein schlechter Mensch.
Ah ja, gut.
Damit hört das Märchen dann auf.
Nee,
das,
dann bin ich eigentlich auch milde gestimmt jetzt.
Also da wollte ich nur mal auf die... Das hat mich jetzt sehr... Das Märchen, was wir gerade gehört haben, dieses Kunst...
Mit dem trunkenen Hausrat.
Das hat mich sehr daran erinnert.
Übrigens gelesen von Verena Schmidt.
Vielen Dank.
Lieben Gruß.
Jedenfalls Gegenstände, die quasi Aufruhr erzeugen in der Wohnung... Ohne Grund Menschen anfallen. Das ist ja auch so eine Urangst des Menschen, nicht wahr? Was machen... Die Gegenstände.
Was machen Sachen?
Was machen Sachen, wenn ich gerade nicht daheim bin?
Genau.
So. Fanden Sie das jetzt.
Fand ich gut.
Okay.
Fand ich gut.
Glück gehabt.
Ich bin schon gespannt, welches Märchen Sie mir.
Aber würden
nach
Sie Herrn Korbis.
Nächsten Text vor,
kurze Frage noch. Würden Sie Herrn Korbis jetzt noch grüßen? Weil er war ja ein schlechter Mensch.
Nee, dann verzichte ich darauf jetzt an
gut.
dieser Stelle, wenn ich darf.
Sehr gut, haben wir das auch geklärt. Vielen Dank.
Gut, hier kommt ein Text von Steffen Diebold. Er hat noch nie für uns geschrieben, deswegen freuen wir uns sehr, dass er heute da ist. Sein Text heißt Burg Azilun und geht ungefähr so.
Über Stock und Stein stolpert Frau Holle,
flittern Glasnadeln im Dezemberlaub. Längst ruiniert als Kalksteinbruch, dämmert auf Grat und Kamm sie zwischen Bergspitzen. Reifnebel sintern, von fern funkelt ein kalter Stern, scharf wie die Tellermine.
Aber Sie kennen doch Froschkönig.
Froschkönig? Ja, Froschkönig ist auch anders bei uns in England als bei euch, oder? In England küsst sie den Frosch und in Deutschland schmeißt sie ihn gegen den Wand,
ja.
Oder?
Ja, das ist doch feministisch, wenn sie ihn nicht küsst.
Ja.
Die Männer gegen die Wand hauen, das ist doch feministisch, oder?
Ja, die deutsche Version ist besser.
Ja.
Ich habe noch nicht gar nicht erzählt, dass die traditionellen englischen Märchen ganz anders zu deutschen sind. Wenn du die Märchen aussortierst und du hast deutsche Märchen, die aus Deutschland kommen da und englische Märchen, die aus England kommen, dann sind sie ganz anders. Und in den deutschen Märchen gibt es viel böser und brave Menschen und die Brave gewinnen und die Böse werden bestraft. Und in den englischen Märchen, und ich sage Englisch und nicht Britisch, weil ich denke, die kommen aus England und nicht aus Großbritannien. Vielleicht liege ich aber falsch, aber ich denke so. Und die englischen Märchen, da sind oft dumme Menschen. Dumme, brave, faule Menschen werden belohnt. Die haben auch oft Glück. Dumme, faule Menschen haben oft Glück. Und es gibt am Ende von einem Grimm-Märchen ist ganz klar, der Böse hat verloren und die Brave hat gewonnen. Ist ganz klar diese Botschaft von der Geschichte. Und am Ende von vielen englischen Märchen ist ein braver, kluger Mensch tot und ein braver, dummer Mensch hat, ein braver, fauler, dummer Mensch hat gesiegt. Durch Glück.
Das ist wie beim Hase und Igel. Wo der,
ja, genau,
der Igel
genau,
ist ja so. Faul.
Ja, genau.
Und
sind die Märchen, diese Geschichten, Hase und Igel und bla bla bla, von Aesop, Fable, ne? Fable.
Ja, Fabeln, nicht. Genau.
Fable. Ja,
da werden wir in der Sendung auch drüber sprechen, wie das mit den Fabeln ist. Ob die was mit den Märchen zu tun haben. Ich würde ja sagen, ja, aber ich habe die Sendung noch nicht gehört.
Es gibt ein englisches Märchen, ich weiß nicht, ob das ein Fabel ist, wo ein kleiner Huhn kriegt ein Eichhorn auf dem Kopf und er denkt, dass der Himmel fällt runter. Chicken Licken heißt das.
Wie heißt das?
Chicken Licken. Und es ist immer so, dann Chicken Licken und Ducky Lucky und Drakey Lakey und so weiter und so weiter. Die gehen alle, um den König zu sagen, dass der Himmel runterfällt. Und dann finden sie Foxy Loxy. Und Foxy Loxy, ne, der ist so gemein. Und er sagt zu den allen, komm mit mir und ich zeig euch, wo der König lebt. Und er bringt sie runter in seinem in seinem Haus unter der Erde, ne?
Ja, sein Bau.
Genau, sein Bau. Und dann frisst die alle, ne? Er frisst Drakey Lakey und bla bla bla, Henny Penny.
Oh,
und dann, der letzte, bevor Chicken Licken, ist Cocky Locky, der Hahn, ne? Und dann, als der Fuchs sein Haus bricht, macht er Kuckadudu, das ist unsere Kikeriki. Und Chicken Licken ist so dumm, er denkt, oh, jetzt ist schon morgen. Ich muss nach Hause gehen, um meine Eier zu kontrollieren. Und er überlebt. Und alle anderen tot. Und er überlebt, nur weil er so dumm ist, dass er denkt, dass es morgen ist. Das ist ein typisches englisches Märchen.
Das ist vielleicht ein bisschen mit so einem Anti-Intellektualismus gemischt.
Ja, vielleicht deswegen der Brexit, ne? Wir haben genug von Experten und so. Chicken Licken, Plucky.
Ja, dann hat man noch...
Plucky Idioten.
Ja, da ist man dumm, aber man hat mehr vom Leben.
Ja, genau.
Das war Das war Jacinta Nandi am Telefon.
Ja, dann lassen Sie uns doch mal, wie Sie jetzt schon schön angeteasert haben, mal das auseinanderbohren. Die Fabel und das Märchen.
Ja, Sie haben ja auch schon unterstellt, dass es eine Fabel wäre.
Ja, ich möchte mich auch eigentlich auf meinem... Vielleicht können wir mal so ein kleines Streitgespräch machen. Warten
ja,
Sie.
Gut. Streitgespräche. Bücher. Gedanken. Auch andere Sachen. Streitgespräche.
Also heute das Thema, sind Fabeln Märchen, sind Märchen Fabeln? Ich begrüße Magdalena Meisendraht, hallo, und Herrn Eisenbart auch.
Ja, danke, also, ich bin hier
Sie,
drüben.
Herr Eisenbart, Sie sind der Meinung, Fabeln können durchaus Märchen sein.
Ja.
Machen Sie doch mal Ihr Opening Statement, bitte.
Ja, gut, also das ist ja völlig klar, Märchen und Fabeln, es kommt aus einer Erzähltradition. Man denkt sich, aha, wie sind Menschen zueinander, und wie kann ich das schaffen, dass die nicht beleidigt sind, wenn ich sage, aha, ich lasse mir irgendwelche Figuren einfallen, die sich so dumm verhalten wie die Leute, die mich persönlich kennen. Bitteschön, die Fabel ist geboren und das hat sich durchgezogen bis heute.
Ich würde entgegnen, dass wir uns doch als erstes mal klar machen müssen, was überhaupt Märchen sind. Das haben wir ja schon gemacht.
Ja.
Und was als erstes auffällt, ist, Märchen haben nicht eine so klar definierte moralische moralisches Ziel, auf das sie hinaus wollen. Es gibt keine Moral der Geschichte, auch wenn das gerne vorausgesetzt wird.
Entschuldigung.
Aber eine Fabel ist eine kurze Anekdote, die auf eine bestimmte Moral abzielt.
Aha.
Wohingegen ein Märchen diese Moral nur maximal in Ansätzen hat, ja.
Aber Sie haben gesagt, der Herr Korbes war doch ein schlechter Mensch. Dann hat er es doch verdient.
Was soll denn bitte die Moral dieser Geschichte von Herrn Korbes sein?
Dass man nicht rauchen soll.
So, was für einen Quatsch Sie hier erzählen, Herr Eisenbart. Ich muss Sie da jetzt mal schon zurechtweisen. Also Märchen haben das Allweltliche, nicht wahr? Also die Fantasie und das Unbestimmte vermischt sich mit der Realität. Das haben Fabeln nicht. Fabeln spielen in einer Parallelwelt. Märchen spielen in einer Welt, die unserer gleicht, aber gleichzeitig auch die Fantasiewelt verbindet. Das sind grundlegende Unterschiede und ich kann nicht verstehen, wie Sie als studierter Mensch hier die Fabeln dem Märchen zuordnen können. Natürlich hat Wilhelm Grimm auch Fabeln gemocht.
Ja.
Aber das heißt ja nicht, dass alles, was Herr Grimm aufgeschrieben hat, auch automatisch ein Märchen ist. Das ist schon sehr reduziert. Schwachsinn. So, das war das Streitgespräch. Oder wollen Sie noch einen Gegenversuch?
Nein, Sie haben mich genatzt.
So, Herr Eisenbach, jetzt sind die Fenster auch zu.
Damit
dieser Duft von Boxerschweiß hier aus dem Studio rauskommt, nachdem wir uns hier diesen geistigen intellektuellen Schlagabtausch.
Das war sehr spannend.
Ja.
Und ich bin mir sicher, das nächste Mal boxe ich Sie gegen die Wand, weil ich mich vorbereitet habe.
Wollen wir noch einen Text hören? Und dann geht es aber auch schon um den Song, um ganz langsam drauf zu, nicht wahr?
Ja, ist völlig richtig. Lassen Sie mir mal kurz.
Ja, liebe ZuhörerInnen, Sie sehen, wir sprühen heute vor Einfällen,
Lassen Sie mich kurz.
Vor Affektiertheit auch ein bisschen.
Hab's gleich.
Ich muss sagen, gerade Frau Magdalena Meisenbart, ich weiß gar nicht, warum ich mich in der dritten Person gerade immer vorstelle, aber irgendwie hat was für sich, nicht wahr? Gerade als Märchenerzählerin. Bei Frau Hunke kann man auch einen kleinen Kurs.
Jetzt habe ich's.
Also, ja.
Wir hören aber zwei Texte, tut mir leid.
Zwei gleich?
Ja, zwei.
Okay.
Dass es irgendwie hinhaut mit der Zeit. Bitte schön.
Ja, nur zu.
Ein Text von Jona Engel und dann von Jone Engel und dann von Arabella Block.
Märchen sind wieder im Kommen, hieß es vor ein paar Jahren. In Nürnberg gibt es sogar mindestens eine Märchenerzählerin. In der Pandemie ist sie wohl nicht verfügbar. Märchen mit Maske vor Mund und Nase erzählt, sind wahrscheinlich ziemlich unglaubwürdig. Ich bin mit Märchen aufgewachsen und liebe Märchen. Meine Oma hat mir als Kind, als ich krank war, einen ganzen Nachmittag lang Märchen vorgelesen, bis ihre Stimme heiser war. Ich bat sie um noch eins und noch eins. Es ging mir natürlich um das Hören der Geschichten und sicher auch darum, dass meine Großmutter in meiner Nähe war und blieb. Auch in meinen Erwachsenenjahren haben mich Märchen begleitet. In meinen Psychosen, so behauptet man, würde ich in einer Märchenwelt leben. Und mein englischsprachiger, ehemaliger Verlobter meinte nüchtern, das Leben wäre kein La-La-Land. So grausam wie in einem blutigen Märchen ist unser deutscher Alltag nicht. Nicht mehr. Wirkliche Grausamkeit spielt sich oft, lediglich subtil, in der den Blicken verborgenen Psyche und in fernen Ländern woanders ab, was die Grausamkeit nicht wirklich leichter und erträglicher macht. Es scheint auch nicht mehr am Ende der Lebensgeschichte ein Happy End zu geben. Ich möchte einmal ein richtig gutes Märchen schreiben, vielleicht sogar eines, das heutzutage stattfindet. Es gibt keinen Platz mehr für Märchen in unserer sachlichen, wissenschaftlich geprägten Welt und Gesellschaft. Da geht es um Leistung und Ellenbogenmentalität. Nur den Kindern räumt man gnädig das Recht ein, an Märchen glauben zu dürfen. Irgendwie hat es sich, für Erwachsene zumindest, ausgemärchelt. Der Spruch von Oscar Wilde: Am Ende wird alles gut, und wenn es nicht gut ist, ist es auch noch nicht das Ende. Gibt mir Halt und Hoffnung, wenn das Märchen versagt.
Das lustvoll Gegessene wieder ausspucken, sich modisch gürten, dass einem die Luft wegbleibt, im Glassarg zum Bild erstarren als Männertrophäe. Ja, Schneewittchen ist ein hoffnungsloser Fall. Wie typisch die Lösung. Nicht der Faustschlag eines Riesen, nicht der Schlachtruf eines Einhorns, nicht der Schwerthieb eines Prinzen löst den Bann. Nein, es ist das Stolpern eines Zwergs. Das muss wohl den meisten genügen.
Was sagen uns die Märchen? Also wie, was?
Also die deutschen Märchen, also viele deutsche Märchen sagen, du musst... Und auch die russische, oder? Mit Baba Yaga und so. Du musst hart arbeiten, du musst brav sein, dein Herz muss rein sein und dann wirst du belohnt und gerettet, oder? Und alle, die Baba Yaga-Geschichten sagen das, Hansel und Gretel sagt das, Rapunzel sagt das, Rupert sagt das. Eigentlich ist das eine kapitalistische Botschaft, oder? Hart arbeiten, brav sein, am Ende wirst du reich und glücklich, oder?
Ja. Oder aber auch in die Kirche gehen vielleicht.
Ja, gehorsam, ne?
Ja. Interessant. Es gibt auch ganz schlimme Märchen in Deutschland, wo es mit den... Das kommt aber aus Frankreich, kann ich gleich dazu sagen. Mit dem Blaubart, hey, ja. Wo der die Mädchen entführt.
Ich dachte, das ist Englisch, ne? Mit diesen, wo die Frau heiratet ihn und dann findet sie ein Keller mit Gehirn, mit nicht Gehirn, mit
ja,
Staus oder so.
Genau,
ist das nicht Englisch, ist das Französisch?
Ich glaube, okay. Es ist ein französisches Märchen. Aber gibt's auch, haben die Grimms Märchen dann gecovert?
Ja, die haben viel gecovert.
Ja. Haben Sie ein Lieblingsmärchen, Frau Nandi, und möchten Sie es uns erzählen? Das sind zwei Fragen.
Also Chicken Licken habe ich fast schon erzählt.
Stimmt.
Der ist sehr nett. Und Rapunzel finde ich auch sehr schön.
Auch schön.
Und ja, aber die ist lang. Rapunzel ist voll lang.
Ja, kennen Sie das, wo er am Schluss, wo sie ihm in die Augen rein weint und er kann wieder sehen.
Ja, das ist schön.
Das ist schön.
Das finde ich sehr schön. Und ich finde auch sehr schön in meiner Rapunzel, als ich ein Kind war. War sie in der Wüste, als sie ihn gefunden hat, mit Zwillingen. Sie hat alleine in der Wüste geboren. Er hat sie offensichtlich schwanger gemacht im Turm. Also, ne, ohne zu heiraten. Der war auch einer. Und dann hat sie Zwillinge bekommen in der Wüste. Und das finde ich auch schön.
Das ist schön, wie er dann wieder sehen kann, sie das dann.
Ja, sie rettet ihn. Ja, ich bin sehr romantisch. Ich mag Rapunzel sehr. Es ist eine sehr gute Geschichte, finde ich.
Ja, eine Frage noch. Wenn Sie eine Figur aus einem Märchen wären, welche Figur?
Ja, Rapunzel.
Ja, natürlich.
Ja, nicht Aschenputtel, die nervt, ne? Aschenputtel nervt. Schneewittchen.
Nee,
wenn ich an Schönheit und das Biest denke, hat Disney das Original ersetzt. Ne?
Ja.
Ich denke nicht so sehr an die originale Geschichte. Ich denke an Disney. Bei Aschenputtel und Schneewittchen und so denke ich an beides.
Ja.
An die echte Geschichte und an die Disney-Version. Aber irgendwie hat Disney da gewonnen. Ja, ich denke, Rapunzel ist die beste, aber sie hat so blonde Haare. Vielleicht muss ich indische Märchen lesen, um eine Inderin rauszufinden.
Ja, das finde ich auch interessant, dass die immer noch versuchen, neue Märchenprinzessinnen rauszusuchen, obwohl man ja drüber nachdenken muss, ob Prinzessin noch so das ist, was man sich wünscht. Also.
Ja. Ich weiß, aber die Kinder, ich weiß nicht warum, die Kinder lieben, ich meine, sind wir einfach alle 19th century peasants, die Kinder lieben Prinzen und Prinzessinnen von alleine, wirklich von alleine.
Ja.
Mein Sohn, der sieht eine Frau in einem langen Kleid aus und er sagt ganz, ganz, ganz wissenhaft, Princess, she's a princess, she's waiting for the prince. Ich weiß nicht warum die das so sehr lieben. Also ja, vielleicht haben sie haben jetzt bestimmt alle westliche Prinzessinnen Märchengeschichten erzählt, oder Disney? Die haben nichts mehr.
Ich glaube auch. Naja, jetzt haben sie ja noch die Eiskönigin verfilmt. Das ist wahrscheinlich in Berlin auch beliebt. Elsa. Die Elsa und Schneemann.
Aber ist das ein Märchen? Das ist eine Disney Original, oder?
Ich glaube, das ist Andersen.
Echt? Also Sie denken, dass diese Andersen-Geschichte so ähnlich ist wie die? Ich kenne die Andersen nicht. Ich dachte, ich war ein bisschen inspiriert, aber eigentlich anders.
Ja, ja. Ich meine, dass das von Andersen adaptiert ist. Natürlich nicht hundertprozentig. Aber das ist ja auch bei Schöne und das Biest nicht hundertprozentig.
Nee, Schöne und das Biest ist ziemlich anders, ne?
Ja.
Ich finde, ehrlich gesagt, ich habe eine deutsche Freundin einmal so wütend gemacht. Aber ich finde, ehrlich gesagt, die Disney-Version von Schöne und das Biest besser als das Original. Bei allen anderen Märchen, denke ich, ist anders und ist auch gut. Und Disney ist besser für Film und Grimms ist besser für Lesen und bla bla bla. Aber bei Beauty and the Beast, ich denke, die haben die Geschichte ein bisschen gerettet. Ehrlich gesagt, ist voll langweilig, das ist genau.
Ja, das sagen Sie was. Das stimmt. Gut, Frau Nandi, das war sehr interessant. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und wenn Sie nicht gestorben sind, naja, Sie wissen, wie es weitergeht. Gibt es nicht so eine Kapelle? Wie noch einmal müssen wir uns nach unserer Lieblingsband umgucken.
Wir werden tanzen. Achso, Heisenbad. Ist das jetzt Bridge? Ja, okay.
Ja.
Okay, jetzt geht's los. Ja. Also nochmal. Noch einmal.
Thank you.
Nochmal! Noch einmal! Celebration! Ups, Feierei!
Feierlichkeit!
Yeah!
Komm,
los
komm,
doch!
Komm her! Komm on! Komm an! Noch einmal!
Sehr schön, Herr Eisenbart.
Das war ja, der Song um ganz.
Ja, die beiden lustigen Roboterfreunde
sind leider abgestellt
sich,
worden.
Haben sich in die Luft gesprengt. Haben Sie das gesehen?
Die wurden nicht mehr.
Haben Sie nicht gesehen?
Ich habe nur mitbekommen, dass das dass quasi die Updates, also ab sofort nicht mehr geupdatet werden.
Ja, nein, es gibt ein Video im Netz.
Aha.
Ich war von den beiden Kerlen.
Ja.
Ja, wo sie in der Wüste von wahrscheinlich, weiß ich nicht.
Frankreich.
Die Wüste von Frankreich laufen und dann drückt der eine auf den Selbstauslöser.
Aha.
Und der andere explodiert dann.
Und macht ein Foto oder was?
Nein, er explodiert einfach. Der eine sprengt den anderen in die Luft. Und da frage ich mich dann schon, macht der jetzt alleine irgendwie noch seine Robotermusik oder...
Ja, und der, ja.
Sehr trauriges Video gewesen.
Finde ich kein schönes Video.
Also es ist schon echt grausam, auch wie Märchen ein bisschen. Da wird einfach in die Luft gesprengt, ohne dass das hinterfragt wird.
Genau, ein bisschen wie, Sie wissen schon.
Ja.
Soeben hat jemand bei uns im Studio angerufen und wollte auch einen Text vorlesen.
Ja.
Und ich würde sagen, das soll er jetzt einfach mal machen. Hier kommt Dieter Radke von der schönen Sendung Benjo und Fiddle. Ne, Moment, er hat einen neuen Sendungstitel. Auf jeden Fall hat er von einer fiedelnden Grille etwas vorzulesen. Von C.H. Schmidtke, bitteschön.
Eine Grille hatte den ganzen Sommer über musiziert, während die Ameise für den Winter Getreide sammelte. In Wahrheit nun taten es beide längst schon im Gefühl des zeitlos immergleichen. Zu jeder Zeit und an allen Orten waren sie verfügbar für Königin und Publikum. Die Ameise durfte ihre Königin sogar duzen und fuhr mit ihr auf teambildende Erlebniswochenenden. Die Grille fiedelte auf den Bällen ihrer vermögenden Fans lustig zum Buffet. Selbst wenn sie insgeheim so manches Mal dem Ganzen schrecklich müde waren. Solange sie gebraucht wurden, konnten sie nicht untergehen im Mahlstrom des Weltengewimmels. So war ihr Glaube und er stand fest. Da aber kam ein Virus in die Welt, angsteinflößend unbekannt. Bilder von Toten und atemlos Kranken machten die Runde und Sorge fuhr in alle Glieder. Das Leben blieb fortan daheim. Die belebten Plätze waren's nimmermehr. Selbst im Ameisenhaufen wimmelte jede nur mehr noch für sich, allein in ihrer kleinsten Zelle. Und das Rad des Alltags, das niemals stillgestanden hatte, kam so schnell zur Ruhe, dass jede Kreatur sich ungläubig die Augen rieb. Hatte es nicht immer geheißen, dass sein Schwung auch die Welt in Drehung hielt? Zum ersten Mal herrschte die Stille und sie summte in den Ohren, als wären alle Nashornkäfer zugleich auf Paarungsflug. Nun also, sprachen Grille und Ameise gemeinsam, ein Neues ist ja stets auch Chance. Lasst uns fürs Erste Vorräte ausgeben. Wir sind hier ja beileibe nicht arm. Als nun aber die Säcke zu den Wartenden gebracht wurden, da blieb's doch wieder recht beim Alten. Wer vorher schon sehr viel besaß, erhielt nun viel zum Ausgleich. Wer vorher aber wenig hatte, dem wurde nun noch weniger zuteil. So hat es für alle einen Verzicht, erklärten die Ameisen von der Ebene Verteilung. Und so sind wir es auch gewohnt. Wir wollen ja schließlich, dass es weitergeht. Da kam über die Kleinste und all den Grillen ein bergegroßer Zorn. Sie hatte stets allein musiziert, in den allerkleinsten Ackerfurchen, wo immer man sie nur ließ, doch stets im Sinn für alle. Und alle wussten das, dessen war sie gewiss. Doch nun hatte man ihr aus dem Vorrat grad mal einen Klumpen Harz zum Mümmeln zugedacht. Ging euch euer freudloses Tun im Takte meiner Melodien nicht geschmeidiger von der Hand? Fragte sie mit bitterer Zunge. Und habt ihr euch nicht meine Verse vorgetragen, wenn ihr von Liebe spracht? Und wenn mein Lied dann lief und ohne jeden Cent, spracht ihr da nicht, sie spielen unser Lied? Jawohl, riefen da alle Grillen zum ersten Mal im Chor, wir füllen eure freie Zeit rund um Bullshit-Jobs mit Poesie und Rausch, mit Hoffnung, Sehnsucht, Lebenssinn. Wenn wir nicht wären, hättet ihr längst vergessen, dass es das Streben nach dem Schöneren gibt. Wo hat es noch Momente, die nicht zweckgebunden sind? Nur in der Kunst und nicht in eurem Alltagsleben. Und ist euch das so wenig wert? Wollt ihr all das schlicht verlieren? Es wird ein böses Ende nehmen, wo es den Freigeist bräuchte und auch die Krämerseele Feder führt. Diese Worte aber weckten in der mittelmäßigsten der Ameisen eine unbezähmbar speiende Glutwut. Warum denn sollen wir eure Künste höher preisen, als ihr selber tut? Ihr stellt euch doch auf jedes Brett und unter jedes Licht, wenn man euch nur ein Publikum verspricht. Und als das Virus kam, habt ihr da nicht höchst selbst all eure Kunst gleich online preisgegeben, bevor man auch nur Lockdown sagen konnte? Und gab es Elend vielleicht früher nicht? Führten es die anderen Ameisen eifrig weiter. Gab's vorher keine unter euch und unter uns, die still und heimlich längst schon nur am Krümel Harze nackten? Habt ihr die aufgefangen? In eben dieser Solidarität, nach der ihr jetzt krakeelt, da es nun auch die Lauten von euch trifft. Freilich, der Mensch ist so, dass ihm erst eigenes Leid als unerträglich scheint. Doch sagt er ja, dass ihn die Kunst verändern kann. Wo sieht man das bei euch? Was ist denn die Lobpreisung eurer hehren Kunst noch anderes als Preisen heiliger Ablassware? Spirituelle Krämer sind, die ihr seid, habt ihr an dieser Welt genauso mitgewirkt. Wild fuchtelten Insektenbeinchen durch die Luft und vor den starren Augenpaaren. Ameisenpiss schoss durch die Luft, man hörte Grillenzangen schnappen und Kampfeshass nahm schnell Gestalt. An Mindestabstand dachte niemand mehr. Da trat ein seltsam Wesen zwischen sie in ihre Mitte, von platter Art in der Gestalt, und sprach über das heiße Schwirren. »Hört, hört!« Ihr kennt mich gut, mein Name ist in aller Munde. Ich bin die Wanze Systemrelais und ohne Neigung zu einer Partei. Drum lasst ihr mich im Ring hier richten. Wer auch immer siegreich sein wird, mir ist es recht. Auch der verloren Arme ist mir gleich, für meine Arbeit will ich nichts. Es reicht mir, dass ihr aufeinander schlagt. Denn so erkennt ihr an, dass es auch weiterhin so bleibt und ich mich laben kann, was Wanzen nun mal tun. Hurra, die Runde eins. Und dann, schon gar so kurz vor 12, dass es niemand mehr glauben könnte, wenn das hier nicht ein Märchen wäre. Da kam Moral in die Geschichte und zwar vom Grunde her. Der Boden öffnet sich und spricht. Das, was ihr Boden nennt, auf dem ihr kraucht, bin alles ich. Ich bin der Pilz, der größte, älteste Organismus hier. Ich muss jetzt schließlich sprechen. Weil ihr nun nicht erkennen könnt, dass euer Unterschied Ergänzung heißt. Dass es das Spiel und seine Wartung braucht. Das Daheim und das Wolkenkuckucksheim. Die Wild- und die Geborgenheit. Ameisengrillen in der Welt mit ernstem Spaß. sonst wird das nix. Nun hattet ihr ja so viel Zeit, ihr Evolutionierten, dass es heißt, es ist schon nix geworden. Mein fungizider Vorschlag also, gutes Ende, das noch kommen kann. Ihr macht nun einfach alle weiter, oder auch nicht. Macht's, wie ihr wollt. Und ich wachs langsam drüber und füge uns zusammen zu der Gemeinsamkeit, die ihr alleine nicht schafftet. Das tut nicht weh und kostet nichts. Sagt hasta la vista oder sagt nichts und wartet ab. Das nehme ich auch als Ja. Und seitdem ist es also so. Wir machen weiter oder nicht. Und Pilz gibt uns die Sporen. Denn jener Virus, von dem hier zu sprechen war, das ist nicht dieser aus dem Hier und Jetzt. Nein, die Geschichte ist schon eine Weile her, wie jedes Märchen. Und heut ist längst schon mittendrin im Einigwerden. Du kannst den Hautpilz gern noch einmal niedersalben, auch am Fuß. Auf die paar Tage kommt's nicht an. So gibt es dann zum guten Schluss, zum Feierabendpilz für dich, für mich, für jeden. Und wenn wir nicht gestorben sind, sind wir dann endlich einig alle eins.
Ich wollte nochmal über diese Schlussformel sprechen.
Ja.
Es kam im Interview ja schon vor, es gibt ja im Englischen diese, wenn man an einen klassischen Märchen haben immer Formelhaftigkeit.
Ja.
Ja. Es gibt immer eine Eingangsformel, eine Ausgangsformel. Es war einmal, in einem fernen Land vor nicht allzu langer Zeit, Und am Ende gibt es immer eine Schlussformel.
Maya zum Beispiel.
Zum Beispiel, ein klassisches Märchen. Und am Ende gibt es bei uns im Deutschen diesen lapidaren Schluss.
Ja.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Das kennt jedes Kind, nicht wahr?
Ja.
Aber haben Sie sich mal darüber Gedanken gemacht, was das überhaupt, warum man das als Schluss sich ausdenkt? Das ist ja doch etwas abrupt und irgendwie fast schon halbgar oder lapidar irgendwie, finden Sie nicht? Wohingegen im Englischen heißt es ja dann
happily ever after.
Das heißt, ja, da wird sehr viel Wert drauf gelegt, dass sie glücklich sind und dass alles gut ist, aber dieser Schluss, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, das hat auch so eine Kadenz, so einen Takt, nicht wahr, wenn sie das,
ja,
und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute,
das geht auf so einen Punkt. Musikalität, ja, ist da.
Finden Sie das nicht, also ich finde das sehr interessant, ist da vielleicht Humor auch wieder drin, was ja im Märchen, auch im Grimms Märchen gerne auch verwendet wird, oder sehen Sie das eher als, da hat der Autor oder die Autorin einfach keine Idee mehr gehabt?
Ich glaube, es geht um Untote.
Untote?
Ja.
Ach so.
Weil, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch, aber so lange kann noch niemand leben.
Aber man weiß ja gar nicht, das ist ja zeitlich nicht verortet, oder?
Zombies oder Vampire vielleicht. Gibt's sie eigentlich auch?
Vampire?
Ja.
Märchen? Nein, aber es gibt Geister. Kennen Sie das Märchen von dem Totenhemdchen?
Nein.
Da ist eine Frau, verliert ihr Kind.
Ja.
Relativ früh. Und das Kind erscheint ihr immer wieder.
Mhm.
Also es ist quasi ein Trauma für die Frau. Die Frau muss immer wieder zurück an ihr Kind denken und sie sieht ihr Kind immer wieder spielen.
Ja.
Und dann fängt sie mal an zu weinen, wenn sie das Kind sieht.
Ja, verständlich.
Und eines Tages spricht das Kind, das sie sieht, als Geist quasi zu ihr und sagt, weine doch nicht immer so, Mutter. Mein Totenhemdchen wird nass. Daraufhin entschließt sich die Mutter, nicht mehr zu weinen.
Ja.
Und dann sagt das Kindchen, siehst du Mutter, jetzt geht's mir viel besser.
Oh Gott, ist das gruselig.
Das ist furchtbar gruselig, das ist fast schon ein kleiner Horrorfilm. Aber so eine Miniatur, nicht wahr? Viel länger, das Märchen ist vielleicht eine DIN A4, eine Buchseite lang.
Ja.
Aber da sehen Sie, da wird auf Ängste und auf Traumata werden hier auch wieder sehr, wenn man es psychologisieren will, es geht schon immer darum, Gefühle auch zu verarbeiten. Ich habe auch die Theorie gelesen bei meiner Recherche, dass das Märchen die Verortung in der Welt, Mensch zu Welt, suchen, während wohingegen Sagen und Mythen eher so die Entstehung der Welt,
ja,
während im Märchen die Welt vorausgesetzt wird. Vielleicht hat das auch hier wieder, wenn man das mal von diesem Psychologischen wegdenkt und mehr so dieses allgemeingültige, dieser abstrakte Stil, wie das Lüthi sagen würde. Kennen Sie den Herrn?
Wer?
Lüthi, der Schweizer Märchenforscher. Der hat eine Märchentheorie aufgestellt und hat ein paar Kategorien, also hat ein paar, hat das so ein bisschen Märchen, was macht Märchen aus, so ein bisschen einsortiert, ja. Also es zeichnet zum Beispiel durch eine Eindimensionalität aus, das hatte ich vorhin schon gesprochen, dass Diesseitiges und Jenseitiges in einer Welt zusammenkommt und auch ohne hinterfragt zu werden völlig klar und deutlich. Eine Flächenhaftigkeit.
Ja.
Es gibt keine Tiefengliederungen und es wird quasi alles in sehr einfachen, sehr leicht verständlichen Begriffen dargestellt. Also es gibt keine detaillierten, ausformulierten Detailbeschreibungen, wie man das zum Beispiel im Kunstmärchen oft findet.
Ja.
Ich habe noch einmal Antik gelesen vorher, wie ich Ihnen schon gesagt habe. Da wird sehr viel die Natur beschrieben und sehr romantisch quasi Wasserfälle, die gluckern und so weiter.
Ja.
Das findet man aber eigentlich in einem Volksmärchen, zumindest in der europäischen Prägung.
Der Zauberlehrling.
Nicht so. Ja, nein, nicht den Zauberlehrling. Goethe hat damit nichts zu tun, Herr Eisenbart. Aber sehen Sie, es ist alles ganz einfach im Märchen. Es ist ein Schloss, nicht wahr?
Ja.
Da wird nicht groß erzählt, wie das Schloss aussieht, außer es ist irgendwie wichtig für die Handlung.
Aha.
Eine Stadt. Es sind immer so sehr archetypische Gegenstände, klar, einfach zu umreißende Dinge.
Ja.
Und das gilt auch für die Protagonisten, für die Charaktere. Sehr einfache, schablonenhafte Figuren, die entweder dumm, schlau, also sehr wenig Tiefe haben. Und dadurch kriegt dieses Märchen so einen Anspruch auf Allgemeingültigkeit.
Ja, was für eine Rolle spielt bei Märchen, ist jetzt eine Theorie, also wahrscheinlich haben Sie sich darüber Gedanken gemacht, das ist eine rhetorische Frage. Welche Rolle spielt denn bei Märchen Wiederholung?
Ja, das ist auch...
haben Sie sich da schon Gedanken gemacht?
Ja, gut, es gibt ja, das haben wir vorhin auch, es klang ja alles schon an, vielleicht waren wir ein bisschen schnell.
Ja,
aber
das meine ich ja mit der Wiederholung. Es klang schon an.
Achso.
Wir haben schon darüber geredet.
Formelhaftigkeit.
Ja.
Ich weiß, alles ein bisschen wie ein Zauberspruch. Es gibt auch Zahlen, die immer wieder vor. 7 Zwerge, nicht wahr? 12
Raben.
12 Raben.
Die,
3 Haare.
3 Musketiere.
3 goldene Haare. Also diese
die 7 Weltwunder. Die 9 Dolen. Die 2 Supernasen. Gibt's auch noch. Und das 7. Siegel.
Ach ja, genau, und Apokalyptik.
Ja.
Also man kann Märchen oft als apokalyptische Geschichten lesen.
Aha, was nicht, meinen Sie damit?
Im Sinne von, dass es um Transformation der Welt geht.
Aha.
Das ist eine gewisse also es gibt eine, es steuert auf einen Endpunkt hin, der quasi die Welt dann verändert hat.
Ja.
Also, wissen Sie, was ich meine?
Bei Frau Holle zum Beispiel hat man Wiederholung und da verändert sich auch immer alles.
Ja, Transformation ist, glaube ich, ein wichtiges Funktionsweise von Märchen. Es wird ja immer irgendwas umgebaut.
Ja, ist es nicht so, dass die Grimms Märchen sich gedacht haben, jetzt haben wir schon die Hälfte von der Geschichte, jetzt wiederholen wir es einfach.
Ja.
Weil ist die eine jetzt schon da gewesen, jetzt schickt mir die andere Schwester noch durch. Und dann kommt sie am Schluss wieder an, das Ergebnis ist aber anders.
Ja, also ich würde...
Transformation.
Ich glaube, man darf auch nicht zu... Also das ist jetzt eine sehr verkopfte Herangehensweise der Interpretation. Man kann, glaube ich, diese Wiederholungsformeln, dass irgendetwas immer wieder passiert und dann in ganz leicht abgewandelter Form immer wieder vorgetragen wird, das kann man, glaube ich, auch einfach im Sinne des Erzählens als relativ praktische... Spiel mit den Erwartungen des Publikums. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie sind ein Märchenerzähler.
Ja,
und stellen Sie sich mal vor, Sie sind in einem Haus eingeladen, wo gerade so Rotznasen sitzen.
Ja.
Und denen erzählen Sie ein Märchen.
Ja.
Und dann kommt irgendwie der Held an einer Tür und muss irgendeinen Spruch aufsagen. Sagen wir mal, geh jetzt auf Tür als Beispiel.
Ja.
Und dann kommt er an die nächste Tür und sagt, geh jetzt auf Tür, dann geht die Tür auf. Oder dann die nächste Tür, geht's auf Tür, verstehen Sie? Und die Kinder,
ja,
die Ihnen dazuhören.
Zum Beispiel, Sesam, öffne dich.
Zum Beispiel, ich wollte jetzt dieses Trademark, ich glaube, das hat eine Eisfirma sich gekrallt als Copyright. Deswegen ist jetzt das orientalische 1001 Nacht sind ja auch Märchen, nicht wahr? Aber
Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Wir haben natürlich wieder sehr eurozentrisch gedacht heute. Aber das Thema ist so groß. Vielleicht können wir in der Podcast-Verlängerung nochmal über orientalische Märchen sprechen. Ich wollte nur sagen, worauf ich hinaus will, diese formelhaftige Wiederholung wird irgendwann den Zuschauern ein bisschen die Zuschauer werden dann langsam erwarten, dass das wiederkommt,
ja,
und dann viel mehr mitgehen und sich schon freuen. Was denken Sie, was die Kinder sich freuen, wenn sie wissen, wie die Tür aufgeht, wenn nämlich gesagt werden muss, Tür geht jetzt auf, und dann sagen die Kinder das irgendwann von selber. Ich glaube, das ist so ein Erzählen.
Tür auf jetzt. Kennen Sie die kluge Else?
Das Märchen von der klugen Else. Ich kenne keine Else.
Nein, das Märchen von der klugen Else.
Ich habe das schon mal
gehört. Das lebt auch von der Wiederholung.
Was passiert da? Was wird wiederholt?
Die kluge Else, die lernt einen jungen Mann kennen. Und die wollen sich verloben. Und dann gehen die ins Haus von der Else. Und die Else soll in den Keller gehen, Wein holen.
Ja.
Und kommt aber nicht mehr. Und dann schicken sie die Haushälterin runter. Und die Haushälterin, die sieht die Else, wie sie weint. Und die sagt so, warum weinst du denn, kluge Else? Und dann sagt sie, ja hier, ich habe hier die Spitzhacke gesehen. Und ich hätte mir fast den Kopf daran angehauen. Und darüber, also, und da ist mir eingefallen, dass wenn ich mal mit dem Hans ein Kind bekomme und das Kind soll runtergehen, Wein holen, und es haut sich den Kopf damit kaputt, dann ist es tot. Und dann fängt die Haushälterin auch weinen an. Und die oben denken sich, wo bleiben die denn? Einer nach dem anderen geht runter und dann erzählen die immer die Geschichte.
Das ist ja auch nett.
Das ist auch
nett. Hat ja auch was von, wie hieß nochmal die Seherin bei Troja, die quasi den Untergang vorhergesagt, Cassandra. Cassandra, das ist ja fast schon so eine Cassandra-hafte Gestalt dann, die quasi die Zukunft sieht und daran dann quasi nichts unternehmen kann und dann verzweifelt. Da haben wir wieder so einen Archetypen.
Ja, wobei sie wird ein bisschen als nicht so intelligent dargestellt, aber es ist...
Deswegen heißt sie auch kluge Else.
Genau, am Schluss kommt der Hans selber runter und sieht alle weinen. Mhm. Und setzt sich dazu und sagt so, was habe ich nur für eine kluge Else, und heiratet sie dann. Und wenn sie nicht gestorben,
dann weinen sie noch heute.
Untote, sag ich ihnen.
Untote, ich sag Geister. Ja.
Das kommt für mich aufs Gleiche
heraus. Die haben nicht 4000 Stärke. Was haben denn ihre Untoten?
Die 3, 5.
Sehen Sie jetzt ihre Karte?
Ja, wir wollten ja auch mal zusammen Pen und Paper spielen. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Vielleicht machen wir mal eine Sendung über Pen und Paper. Nächsten Monat soll es auf jeden Fall hier um Fake gehen.
Wir kommen vom Märchen in Fake. Das ist ja eigentlich, wir haben gar nicht über die Dimension geredet, dass Märchen auch quasi
auch echt
synonym sind für Lüge. Aber das hatten wir, glaube ich, in der Lügensendung schon.
Das stimmt, dass wir gesagt haben, jetzt erzählen Sie mir aber Märchen.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, über Märchen müssen wir auch mal eine Sendung machen.
Und jetzt sitzen wir geweint. Da. Dann haben wir geweint, weil wir wussten, dass wir irgendwann über Märchen sprechen müssen.
Frau Meisendran, ich habe nicht mehr mit Ihnen so schön plaudern können.
Ja, es war sehr schön. Wir hatten heute, bis auf unseren kleinen Schlagabtausch, hatten wir heute fast keinen.
Ja, aber das war auch fair.
Wir haben uns nicht gehauen. Sie haben mich heute auch nicht gehauen.
Vielleicht ist es, weil ich diesmal keinen Kuchen dabei hatte. Ich glaube, der raffinierte Zucker macht uns immer ein bisschen aufgekratzt. Es sind jetzt, jetzt haben wir es nämlich, ne?
Jetzt kommt der letzte Text, oder?
Naja, wir haben noch ein bisschen Zeit eigentlich.
Ich verstehe das nicht. Gerade haben Sie mir noch erzählt, wir hätten zu wenig Zeit, jetzt haben wir auf einmal zu viel.
Was ich kann doch nicht, die ewig langen Texte kann ich jetzt doch nicht hintereinander
spielen. Aber jetzt sind doch noch 15 Minuten, das wäre doch ein ewig langer Text.
Ja, aber der letzte Text, den wir in der Radiosendung spielen... Der ist 12.
Okay, das heißt, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Dann versuche ich jetzt einfach wild aus meinem Manuskript irgendwas vorzulesen vielleicht.
Überlegen Sie mal, was Sie wild lesen.
Nein, ich...
Und ich spiele einen ganz kurzen Text jetzt. Haben Sie jetzt davon.
Ja, gut.
Der Froschkönig von Klaus Büchner. Eine Prinzessin küsste einmal... einen verwunschenen Frosch. Da gab es einen großen Knall. Krawumm und Platz und Bosch. Ein hübscher Kerl stand dann vor ihr. Jedoch, er war kein Prinz. Er war Wirt und braute Bier und hieß Hans-Peter Hinz. Doch dies edle Königskind war verliebt bis über die Ohren. Und wenn sie nicht gestorben sind, sind sie sehr spät geboren.
So kann man das auch sagen, wie Klaus Büchner. Es hat eben Sandy Malitzki gelesen, falls es sie interessiert. Und wir haben noch 2 Minuten.
Ja, also, zum einen, kennen Sie den Arne-Thompson-Uther-Index?
Nee, bitte, raus damit.
Das ist ein Index, eine Gliederung,
ja.
In der haben eine Handvoll Literaturwissenschaftler versucht oder haben es geschafft, alle Märchen in Kategorien einzuteilen. Ja. Und seitdem tragen alle Märchen Nummern. Und
ach so,
das ist doch, ATU. Ist doch auch richtig, richtig.
Der ATU.
Kennen Sie?
Ja, kenne ich. Es gibt aber auch das Köchel-Verzeichnis.
Aber das hat, egal. Und dann wollte ich eigentlich noch drauf, nein, ach, das will ich jetzt nicht. Das sage ich jetzt nicht, das sage ich im Podcast,
Herr Eisenbart.
Wir haben ja eh, glaube ich,
wir haben ja keine Zeit mehr.
Ich weise nochmal darauf hin, dass man uns im Podcast hören kann und dass man da noch das extra Extended Bonus Special Cut dieser Sendung mit allen Texten, die wir bekommen haben.
Genau.
Und die finden Sie auf www.eisenbartmeisendraht.com.
Sie können uns auch abonnieren.
Oder auf allen Podcast-Plattformen. Einfach
auf allen. Sind wir auf allen?
Auf allen, ja.
Das ist ja Wahnsinn.
Gebe ich Ihnen das, mit meinem Namen stehe ich dafür.
Also wenn Sie möchten, dann kann Ihnen Frau Meisendraht das gerne mit Brief und Siegel schicken per Post. Aber nicht mit dem Briefumschlag zulecken.
Stimmt, das ist ja auch schwierig momentan, oder? Wenn Sie den Brief, wie machen Sie das mit Briefmarken? Lecken Sie die an, wenn Sie einen Brief
verschicken? Das erzähle ich Ihnen gleich im Podcast. Hier kommt der letzte Text.
Das Märchen vom Waldbaden. Es war einmal eine Elfe, die lebte auf einem Baum. Der Baum stand mitten im Wald, der im Sommer herrlich nach Zedernholz roch und im Winter nach dem feinen Moder gefallener Nadeln. Die Vögel begannen im März ihr Konzert und im Herbst zogen sie in lärmenden Schwärmen über die Wälder hinweg. Gern ließ sich die Elfe an sonnigen Tagen in einer Astgabel zum Mittagsschlaf nieder. Dabei ließen die Schatten der Äste im Wind Sonnenflecken auf ihrem Gesichtchen tanzen. Den Winter durchschlief sie meist in einem hohlen Stamm, der an einem Bach stand. Erst wenn es kalt wurde, verschwand sein liebliches Gluckern und Plätschern unter starrendem Eis. Doch wenn die ersten Rinnsale sich wieder lösten und die Vögel zurückkehrten, putzte die Elfe ihre Flügel und flog übermütige Kreise und Schleifen um Blumen und Bäume herum. Da kam eines Tages ein großer alter Elch und sprach:
Kleine Elfe, komm in die große Stadt, dort wartet ein wunderbares Leben auf dich. Du kannst arbeiten und Geld verdienen und wohnst in einem schönen Haus und am Wochenende gehst du ins Kino. Schau, ich selbst arbeite schon lange bei einer Bank und habe Geld auf dem Konto, für das ich mir alles kaufen kann. Elchkühe, Zähne, Häute, Wassertränken aller Art und im Winter gibt's heiße Kastanien. »Gibt es auch Elfen in der Stadt?«, fragte die Elfe und zirbelte mit den Flügeln. »Sehr wohl«, sagte der Elch, »viele interessante Elfen. Du wirst staunen.« »Ach, ich weiß nicht recht«, murmelte die Elfe und wippte im Takt ihres Herzschlags davon. Des Nachts konnte die Elfe nicht schlafen. Zu schön klang das Leben, das der Elch ihr vorgemalt hatte. Und hatte sie selbst nicht längst genug von dem einsamen Leben im Wald? Es wurde Herbst, es wurde Winter. Und immerzu dachte die Elfe an die Worte des alten Elchs. Arbeit, Geld, Kino, viele aufregende Elfen. Es war an einem Novembertag, an dem sie ausgiebig ihre Flügel putzte, Nüsse und Honigwaben sammelte und zum hohlen Baum trug, zur Vorbereitung auf den Winterschlaf. Doch diesmal war ihr hohler Baum besetzt. Ein dicker, fetter Dachs machte sich breit in ihrem Winterdomizil. »Hau ab«, grunzte der nur, drehte ihr sein Hinterteil zu.
»Jetzt reicht's mir aber«,
sagte die Elfe und schmiss ihre Sachen hin. Denn mit dem Dachs wollte sich keiner im ganzen Wald anlegen.
»Ich gehe in die Stadt«, rief sie. »Jawohl!«
Und schon packte die Elfe ihr Bündelchen und flog mit ihren frisch geputzten Flügeln in die Stadt. Als sie klein war, hatten ihre Eltern sie oft mit dorthin genommen. Damals hatte sie ihren Elfengeschwistern alle Reklameschilder vorgelesen, an denen sie vorbeigeflogen waren. Die Elfe konnte nämlich lesen. Und nun war die Elfe schon groß und flog ganz alleine in die Stadt. Als erstes ging sie zur Bank. Die lag direkt neben der Börse.
»Bitte, ich möchte Herrn Elch sprechen«, sagte sie zu der Frau am Schalter, die sie verwirrt anschaute.
Dann drehte sie sich um und rief zu ihren Kolleginnen,
»Schaut mal, eine Elfe, eine Elfe!«
Die anderen eilten herbei und riefen,
»Ja, dass es so etwas noch gibt!« »Aus dem Wald«, rief eine. »Was? Gibt es noch Wald?«, fragte eine andere.
Und da kam auch schon der Herr Elch im feinen Anzug aus dem Backoffice.
»Ja, guten Tag, liebe Elfe. Ich freue mich, dass du zur Vernunft gekommen bist und in die Stadt gekommen bist.«
»Endlich«, rief er und breitete die Arme aus. Die Elfe flatterte auf seine Schultern.
»Zeigst du mir wohl, wo mein Baum ist?«
Und ihre Flügel summten. Und so kam die Elfe in die Stadt. Der Herr Elch zeigte ihr einen unbewohnten Dachsbau in einem Mietshaus, einem Laden, in dem es Honig und Nüsse in Gläsern und Plastiktüten gab und ein Büro, wo sie jeden Tag hingehen musste zum Geld verdienen. Letzteres leuchtete ihr zwar nicht so ganz ein, doch der Elch versicherte ihr, das habe schon alles seine Richtigkeit. Jeder müsse sich nützlich machen.
»Haha«,
meinte die Elfe und nickte vage. Und so zog sie ein in einer kleinen Betonschachtel und ging täglich ins Büro. Eines Tages aber lief ihr der Dachs über den Weg. Tollpatschig strollte er über die Straße und ein Mercedes machte eine Vollbremsung direkt vor seinem fetten Hinterteil, das jetzt noch fetter geworden war. Die Elfe blieb stehen.
»Was machst du denn hier?«
»Nun, grunzte der Dachs, »das mit dem Wald war ja nicht mehr so mein Ding. Man wird älter und außerdem habe ich einen Job bei der Börse bekommen.«
Die Elfe legte das Köpfchen schräg an den Flügel und überlegte.
»Ja, eigentlich, das mit dem Wald war auch für mich nicht mehr so mein Ding.«
Und so nahm das Leben seinen Lauf. Sie fuhr U-Bahn, sie fuhr im Bus, sie kaufte hinter großen Glasscheiben allerhand ein und am Samstag ging sie ins Kino. Alle anderen Tage flog sie in einem Büro herum und trug auf ihren dünnen Ärmchen Papierstapel hierhin und dorthin. Sie tippte schwarze Buchstaben auf einen weißen Bildschirm, von dem ihr die Augen brannten. Sie lernte, dass ihre Arbeitskolleginnen alle so taten, als seien sie keine Elfen. Denn sie waren nie zum Spielen aufgelegt. Immer guckten sie so ernst und streng hinter ihren Brillen und schüttelten missbilligend den Kopf, wenn die Elfe jubelte, weil draußen Blütenstaub in unsichtbaren Wolken durch den Äther stob. Es ging nicht lange und die Elfe wurde krank. Sehr krank. Immer war sie müde und nie hatte sie Lust zu irgendwas. Sie fing an, komische Sachen zu machen, dass sie immerzu gegen die Wand flog in ihrem Zimmer oder nächtelang mit hohem Flügelschlag an der Decke neben der Lampe hing wie ein gefangener Nachtfalter. Es wurde so schlimm, dass sie sterben wollte. Der Herr Elch sagte,
»Nimm eine Aspirin und geh zum Arzt.«
Der Arzt betastete Panzer und Flügel der Elfe und befand, eigentlich bist du ganz gesund. Das ist bestimmt psychosomatisch.
Ich gehe zurück in den Wald, sagte die Elfe zu einer Nachbarelfe. Das ist mir alles zu komisch hier. Ich will nach Haus.
Es war schon wieder Frühling geworden und sie vermisste so sehr das Gluckern des Bachs beim hohlen Baum, den Duft der Schneeschmelze und der ersten Veilchen.
Bestimmt ist mein Baum jetzt wieder frei, dachte sie, packte ihr Bündel und flog zurück in den Wald.
Aber oh weh, der ganze Wald war gerodet. Ihr Baum war nicht mehr da. Der Bach war begradigt und verlief unter der Erde. Sie musste das Ohr fest an die Erde pressen, um ihn zu hören. Der hohle Baum fehlte gänzlich. Die Erde war aufgeschürft wie eine einzige große blutende Wunde.
»Oh je«, rief sie, »wo ist mein Wald? Wo soll ich jetzt hin?«
Im Torkelflug landete sie wieder vor der Haustür ihres Mietshauses.
»Ja, hast du denn nicht die Zeitung gelesen?« fragte der Elch. »Es ist doch allgemein bekannt, dass die Bank den Wald roden lässt.«
»Es ist eben der Stress«, sagte der Doktor. »Das Wetter, die Jahreszeit.« Bedächtig hörte er ihr rasendes Herzchen ab. Dann setzte er sich hinter seinen Schreibtisch und holte den Rezeptblock aus der Schublade. »Ich verschreibe dir Waldbaden«, sagte er.
»Waldbaden?«
fragte die Elfe und schüttelte den Kopf. »Du weißt nicht, was Waldbaden ist?« fragte der Arzt. »Du bist doch eine Elfe.«
»Ja, ja«, meinte die Elfe und ließ den Kopf hängen.
»Waldbaden beruhigt«, sagte der Doktor. »Und Ruhe ist, was du jetzt brauchst.« Dann gab er ihr noch eine CD mit Vogelstimmen. »Da, die musst du jetzt jeden Abend zum Einschlafen hören.« »Waldbaden sei gut gegen Krankheiten aller Art«, stand in dem Prospekt der Krankenversicherung. Die zahlte von nun an für das regelmäßige Waldbaden unserer Elfe. Dazu musste sie lange im Zug fahren. Dann stand sie auf einem Parkplatz in einer großen Gruppe von Elfen, auf Krücken, an Rädern, hustend und bleich wie der Tod. Die Elfe selbst war nur noch Haut und Knochen, winzig und blass mit durchsichtigen Flügeln. Der Waldtherapeut schnallte ihr einen Rucksack auf den Rücken. Ein Experte hielt den Neuankömmlingen einen Vortrag. »Dieser Badewald gehört der Elchbank und ist zertifiziert wegen seines hohen Gehalts an Zedernöl. Hier liegt im Übrigen auch der Ursprung der Elfen. Am Bach könnt ihr das heilsame Plätschern des Wassers hören. Aber ihr müsst immer auf den vorgezeichneten Wegen bleiben.«
Ja, das war ein Text von Brigitte, von Daphne Elfenbein aus Berlin. Sogar aus Berlin senden wir. Schön.
Ja, ja. Jakob und Wilhelm waren ja auch mal in Berlin.
Wirklich?
Ja.
Wann?
Ja, Jahreszahlen sind doch Käse, Herr Eisenbart. Das weiß ich jetzt nicht auswendig, aber ich weiß, dass die da eine Zeit lang gelehrt haben.
Aha.
Sie haben ja eine sehr bewegte Lebensgeschichte auch hinter sich.
Ja.
Erst in Kassel.
Ja.
Ja. Dann. Dann woanders.
Ja.
Im Prinzip.
Schön.
Also sehr schwierig und dann noch Revolution und alles und Johanneskirche, nee, wie hieß die Kirche? Paulskirche.
Paulskirche.
Alles unsere beiden Gefährten, einfach ein Leben wie im Märchen. Man wie könnte mal so einen Film machen für die Gebrüder Grimm und dann so, so ein bisschen wie die, dass die immer keine Frau finden.
Ja.
Und Annette von Drosten dann vorbeikommt und sagt, ja, ey, nimm mich doch und dann aber doch nicht. Weil irgendwie haben die schon viel Spaß gehabt, einfach zu zweit eine Männer-WG zu machen und so in den Sessel hineinzupupsen und dabei zu lesen oder zu schreiben. Das war, glaube ich, so denen ihr Ding.
Das ist ja auch schön.
Das waren einfach Geistesmenschen, die beiden.
Ja.
Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass es über die Gebrüder Grimm hinaus noch wirklich wichtige Märchenquellen gibt. Auf der ganzen Welt werden sich ja Märchen erzählt.
Ja.
Und die unterscheiden sich auch. Sie hatten es ja im Interview.
Herzlich willkommen zu Eisenbahn und Meister. Sie sind jetzt im gemütlichen Teil der Sendung. Ja. Wir haben uns im Podcast es ein bisschen bequem gemacht. Ja. Hier haben wir uns ein Sofa hingestellt.
Ja, wir haben diesen Druck, diesen Live-Druck nicht mehr, dass wir irgendwie zum Ende kommen müssen. Wir können quasi jetzt
jetzt wird's langwierig. Nein, stimmt nicht. Wir wollen.
Wir versuchen schon auf dem Punkt zu bleiben. Ja. Denn selbst ein Podcast, der 5 Stunden lang geht, da hat ja auch keiner Freude daran, nicht wahr?
Genau,
auch richtig. Auch Sie nicht da draußen.
Ja, und wir wollen keine Beschwerden hören. So, hier kommt ein Text. Ich muss erst mal gucken, was wir gespielt haben.
Das funktioniert aber live auch besser, muss ich sagen, mit der Geschwindigkeit.
Ja, ich muss erst mal überlegen.
Aber wir haben ja Zeit, nicht wahr? Das ist das Tolle, die Errungenschaft des Internets. Nicht nur haben wir es geschafft, Gold nutzlos zu machen.
Jone Engel, haben wir schon gehört.
Im Internet haben wir es geschafft, Gold zu ersetzen mit Zahlen.
Ja.
Und jetzt schaffen wir es auch, Radiosendezeit zu ersetzen mit Podcast-Zeit, und die kostet nichts.
Das ist wirklich sehr peinlich jetzt.
Aber um vielleicht diesen Themenkomplex Gebrüder Grimm nochmal abzuschließen, wir haben nicht nur die Märchenforschung, zumindest die deutsche Märchenforschung, begründet, sondern auch eigentlich,
haben wir das schon gehört,
die Germanistik an sich. ich habe letztens den Briefkasten aufgemacht, und da war dann so ein Drohbrief darin. Was lachen Sie da? Waren Sie das am Ende?
Sie bekommen Drohbriefe oder was?
Kennen Sie Drohbriefe, wenn dann so aus den Zeitungsartikeln so Buchstaben ausgeschnitten sind und dann so lustig appliziert auf ein Büttenpapier?
Ja.
Und da stand dann, da war ein Buch dabei, das war das Wörterbuch der Gebrüder Grimm, der deutschen DIN-Norm-Fachbegriffe. Und auf dem Drohbrief stand, ich möchte dieses Buch Ihnen geben, denn Sie mögen bestimmt diese alten Wörter.
Warum lachen Sie denn jetzt? Das stimmt doch nicht.
Doch, das stimmt.
Das stimmt doch nicht.
Und jetzt bin ich etwas verwirrt. Wer hat ihm das geschickt? Das weiß ich ja nicht.
Dann hören wir jetzt den Text.
Denken Sie, dann hätte er es ja auch von Hand schreiben können, wenn er, oder Sie, vielleicht war es ja auch eine Sie. Eine alte Bekannte, eine alte Rivalin aus meinen Heidelberger Zeiten.
Ja, am Ende. Wahrscheinlich. Wir hören jetzt auf jeden Fall einen Text von Steffen Diebold. Wir haben schon was gehört, jetzt hören wir halt noch was.
Kein Dichter hungert mehr in Mansarden, hetzt von Lesung zu Abgabetermin, friert in der Kälte verrauchter Bahnhofshallen, hoffend auf pünktlichen Anschluss, verspäteten Ruhm.
Also unsere europäischen Märchen sind ja stark geprägt von den Mythen, nicht wahr? Den Mythen, die da waren, bevor wir zum christlichen Land wurden. Das kann man in rudimentären Ausprägungen auch noch in den Märchen lesen. Man muss bloß genau hingucken. Es gibt zum Beispiel diese Diesseits- und Jenseitswelt, die Welt der Zwerge, Welt der Elfen, und unsere Welt ist im Märchen.
Sind Sie schon wieder in der Andreswelt?
In der Andreswelt. Ja, ist auch egal. Also naja, kann man auch vergessen. Haben Sie es jetzt?
Ja, aber ich muss erst noch, ich muss auswerten jetzt.
Und da ist so eine Art Firnis, das entspricht dann diesen Welten, die früher in den Sagen und Mythen sich so vorgestellt haben, dass es eine Trennung gibt, einen Firnis, eine Trennung zwischen der Welt der Zwerge und der Riesen und unserer Welt, und jeder Fehler, jeder Fehltritt kann diese Decke zum Zerbrechen bringen, nicht wahr? Und das findet man als Thema auch öfter mal. Wenn zum Beispiel das Hexenhaus, nicht wahr, da steht, man knabbert quasi an der Decke der Zivilisation herum, und schwupps, ehe man sich's versieht, bricht diese Decke ein und die Hexe hat einem im Käfig eingelocht.
Ja, stimmt. So. Wenn wir schon bei den Hexen sind jetzt und bei diesem Bild. Dann können wir jetzt auch den Text von Frau Nandi spielen.
Ja, dann bitte, Frau Nandi, die uns ja schon begleitet hat, die ganze Sendung eigentlich mit ihrer aufgeweckten Art, auch den Vergleich der englischen Inselmärchen mit unseren Märchen, war ja doch gewinnbringend.
Das war sehr interessant.
Und jetzt darf Frau Nandi, jetzt darf Frau Nandi selbst ran an die Klötze und ein Märchen bauen. Habe ich das richtig verstanden?
Naja, nein, Sie, aber hören Sie doch selber.
Ja.
Hallo, ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Ich lese jetzt eine Geschichte aus meinem Buch, Die schlechteste Hausfrau der Welt. Meine Geschichte heißt Keine passive Hausarbeit. Und es geht um Märchen. Seid ihr bereit? Mein Kumpel Jens ist heute wieder vorbeigekommen, weil er babysitten will. Naja, vielleicht ist Will hier ein bisschen übertrieben, aber er ist bereit, das zu machen, was mich total freut. Ja, Jens zeigt sich sehr überrascht, dass ich Baby Leo gerade ein Märchen vorlese. Meinen Kindern habe ich nie Märchen vorgelesen, sagt er stolz. Die Armen, sage ich gleichgültig. Er guckt mich unsicher an, aber Jacinta, sagt er, ich dachte, gerade du als Überfeministin würdest diese altmodischen, sexistischen Geschichten ablehnen. Das sind so schlechte Rollenbilder, die den Kindern dort vermittelt werden. Die Prinzessinnen sind so passiv, machen nur Hausarbeit und machen das sogar gerne und warten darauf, dass sie gerettet werden von so einem Prinzen. Jenses Einstellung gegenüber Märchen und den Rollenbildern, die sie vermitteln, finde ich nicht besonders original oder ungewöhnlich. Die Idee, dass Märchen sexistisch sind, vielleicht sogar frauenfeindlich, das ist weit verbreitet. Im Dezember 2012 sagte zum Beispiel sogar die damalige Frauenministerin Christina Schröder, dass sie Grimms Märchen für sexistisch halte. Da gibt es selten eine positive Frauenfigur, sagte sie im Interview mit der Welt, und deswegen hatte sie vor, auch, ich habe hier in Klammern eine Ausrufezeichen gemacht, auch andere Geschichte mit anderen Rollenbildern vorzulesen. Der Shitstorm, der darauf folgte, war genauso sinnlos wie vorhersehbar. Da sie im selben Interview gewagt hatte zu sagen, dass sie das N-Wort nicht laut vorlas, brach Deutschland in kollektiver Empörung aus. Es war echt lächerlich, muss ich sagen, sogar als Märchenfan, sogar für deutsche Verhältnisse. Denn wer, bitteschön, liest seinen Kindern nur Grimms Märchen vor? Sogar jemand, der nur Märchen vorliest, würde ab und zu Andersen oder russische Volksmärchen vorlesen, nur zur Abwechslung. Und es liest niemand nur Märchen vor. Alle Eltern lesen auch manchmal Bobo, Conny, Julia Donaldson, wo die wilde Kerlen wohnen. Es wäre genauso albern, nur Märchen zu lesen, wie nur bei McDonald's zu essen oder nur Britney Spears zu hören. Und dass eine Familienministerin das mag, was sie ihren Kindern verschiedene Vorbilder geben möchte, ist das echt so empörend. Die Menschen sind so dumm, ne? Es gibt so, wir sind wie Hunde, ne? Du nimmst den Stock und du schmeißt es hin, dann der Hund rennt und rennt, und es sind bei den Menschen auch so leicht, ne? Man muss nur sagen, ich finde das N-Wort schlimm, und dann alle reagieren. Ich weiß nicht, was das ist. Ich meine, ich finde das N-Wort tatsächlich schlimm, aber sogar wenn ich wäre ein kleines bisschen rassistisch und ich wäre so ein kleines bisschen dafür, dass es das ein Wort noch gibt, würde es mir total egal sein, wenn jemand das nicht vorlesen möchte. Ne? Es wäre mir nie so wichtig, aber naja. Ich trinke jetzt einen Wein und lese weiter. Die britische Schauspielerin Keira Knightley hat auch eine ambivalente Beziehung zu Märchen. Sie hat nicht alle Märchen aus dem Kinderzimmer verbannt, aber Aschenputtel und die kleine Meerjungfrau schon. Ich bin sehr vorsichtig mit Märchen bei meinem Kind, weil ich die Botschaft nicht mag, die sie vermitteln, erklärte sie 2019 USA Today. Und in einem Bustle.com-Artikel, Five Ways Fairy Tales Affected You Without You Even Realizing It, von 2016, behauptete die Journalistin Claire Warner, dass Märchen uns mehr beeinflusst hätten, als wir es wahrnehmen. Während Männer im Märchen ihren Wert beweisen, indem sie zeigen, dass sie körperlich stark sind, auf Gralszüge gehen oder Glasberge erklettern, bleiben den Frauen nur typisch weibliche Aktivitäten wie Kochen oder einfach nur rumsitzen und schön aussehen. Vielleicht scheint das gar nicht so wichtig, aber in einer Welt, in der Frauen die meiste Hausarbeit machen, ist es nicht gerade hilfreich, diese Vorstellung so mit Märchen zu unterstreichen. Der Hauptvorwurf an Märchen ist also, die Frauen und Mädchen in Märchen sind passiv, machen nur und gerne Hausarbeit und warten darauf, von einem Prinzen gerettet zu werden. Also den Vorwurf von Frauenfeindlichkeit finde ich ziemlich fair. Die böse Stiefmutter, die Königin, eigentlich eine Hexe, die Babys frisst, so wie bei den 3 Raben oder 12 Schwänen. Das ist noch schlimmer als der frauenfeindlichste Mist, mit dem jemals in der Boulevardpresse eine Hartz-IV-Mama oder sogar Meghan Markle beworfen wurde. Und der Tod der Königin in Schneewittchen, gewalttätiger und hässlicher als Quentin Tarantinos schlimmste Fantasien. Sie muss auf der Hochzeit ihrer Stieftochter mit dem Prinzen in eisernen Schuhen im Feuer tanzen. Sie tanzt in ihren Tod, ne? Denk daran, 3 Tage lang, glaube ich, tanzt sie in den Tod. Ist echt ein hartes Bild, ne? Ob die Tatsache, dass die Protagonistinnen in Märchen meistens hübsch oder sogar schön sind, an sich sexistisch oder frauenfeindlich ist, weiß ich nicht. Wenn nicht hilfreich, ist jedenfalls, dass schön und brav immer gleichgesetzt wird und dass und schön und blond heißt in englischsprachigen Märchen beides fair, was ich als rassistisch, aber nicht als sexistisch empfinde. Ich finde es aber ein bisschen unfair, das Märchen an sich vorzuwerfen. Niemand hat uns verboten, unseren Kindern indische oder andere Märchen vorzulesen. Märchen sind also sicherlich nicht unproblematisch, aber zu sagen, dass die Protagonistinnen passiv sind und gerne Hausarbeit machen, während sie auf einen Mann warten, der sie rettet, das ist ziemlich unfair. Mag Aschenputtel etwa gerne ihre Hausarbeit? In der Disney-Version vielleicht, aber eigentlich geht es in dieser Geschichte darum, dass sie ihre Hausarbeit gerade nicht machen will, sondern zum Ball gehen, tanzen, schön sein. In der englischen Version Caporushes ist sie sogar gar nicht passiv, sondern schmeißt absichtlich einen Ring, den der Prinz ihr geschenkt hat, in die Brühe. Und ich finde, dass in vielen Märchen, in denen Protagonistinnen Hausarbeit machen müssen und eigentlich ungern machen, sie diese Hausarbeit sehr unpassiv nutzen, um sich zu befreien von der Armut, aus dem Elend oder manchmal sogar aus einem echten Turm. Mein Lieblingsmärchen ist zweifellos Rapunzel, ein Märchen, in dem Schwangerschaft 2-mal vorkommt, in der ursprünglichen Version 3-mal. Aus Heißhunger verkauft Rapunzel schwangere zukünftige Mutter das neugeborene Baby an die reiche Hexe, die nebenan wohnt und Salate zieht. In der ersten Version der Geschichte, die die Grimms veröffentlichten, findet die Hexe heraus, dass Rapunzel mit einem Mann geschlafen hat, weil das Mädchen sie fragt, warum ihre Taille so dick geworden ist. In der Version, die wir unseren Kindern vorlesen, unterläuft Rapunzel nur noch ein freudiger Versprecher. Sie verplappert sich. Und als der Prinz und Rapunzel sich wiederfinden im Wald, hat sie Zwillingsbabys auf der Hüfte. Vielleicht ist das Wort Vorkommen her ein bisschen übertrieben, aber wer Zwillingsbabys trägt, hat auch geboren, alleine im Wald. Ich finde nicht, dass Rapunzel brav und passiv auf Rettung wartet. Ja, eingesperrt im Turm, bevor sie den Prinzen kennenlernt und dadurch Männer und ihre eigene Sexualität, weiß sie gar nicht, dass sie befreit werden kann oder soll. Aber sofort, nachdem sie den Prinzen kennengelernt hat, macht sie mit ihm gemeinsame Pläne darüber, wie sie sich befreien konnte. Und dann benutzt sie Hausarbeit, ihre Näh- und Fleischkünste, um jeden Tag ihrem Ziel von Freiheit näher zu kommen. Okay, es stimmt. Der Prinz hätte ihr einfach eine Holzleiter bringen sollen, um ihre Flug ein bisschen zu beschleunigen. Und es stimmt, dass sie jeden Tag auf seine Ankunft warten muss, um mehr Seide zu bekommen, um weiter an ihrer Flugstrickleiter zu arbeiten. Sie ist also auf ihn angewiesen. Es ist ein doofer Plan, aber kein passiver. Und ich finde, wer alleine im Wald gebärt und sich und seine Kinder von Früchten und Nüssen ernährt, ist nicht passiv. Hier wird traditionell Weibliches von einer gefangenen Frau genutzt, um sich aus ihrem Gefängnis zu befreien. Wegen ihres Fehlers wird sie nicht befreit, sondern aus ihrem Turm verließ verbannt. Und ich finde auch nicht, dass der Prinz sie rettet, so gar nicht. Sie rettet ihn, indem sie ihm sein Augenlicht wiedergibt mit ihren Salztränen. Sie rettet ihn viel mehr, als er sie rettet. Und ich vermute, dass alle, die glauben, die Protagonistinnen in Märchen seien passiv, einfach die Handlung von Rapunzel vergessen haben. Dass man traditionell weibliche Arbeit benutzen kann, um sich zu befreien, kommt auch in Hänsel und Gretel vor. Eins von vielen Märchen ohne Prinzessin übrigens. Hänsel und Gretel ist unglaublich frauenfeindlich. Warum will die Hexe Hänsel und nicht Gretel essen? Ist krank, oder? Warum? Ich finde das so krank. Ich habe das immer komisch gefunden. Ich weiß nicht, ich komme mir komisch vor, wenn ich das vorlese zu dem Kind. Weil, was soll das? Sie frisst keine Mädchen? Oder was soll man da denken? Und die Tatsache, dass die Stiefmama vorschlägt, die Kinder sterben zu lassen und der Papa macht mit, ist moralisch unschuldig, das finde ich sehr fragwürdig. Ne, dass der Papa unschuldig ist, obwohl er mitmacht. Wie viel Macht hat diese Frau denn über ihn? Ich denke jetzt, an diese Lüge von Jerome Boateng, ne, dass er sagt, oh, sie hat mich erpresst, ne? Das ist unglaubwürdig. Das ist unglaubwürdig. Eine Frau hat keine so viel Macht über einen Mann. Ein Mann entscheidet immer. Dieser Mann hat mitentschieden, die Kinder im Wald zu verlassen. Ich finde das, du kannst nicht die Schuld an jemanden abgeben, wenn du mitmachst bei sowas. Wie viel Macht hat diese Frau denn über ihn? Ich finde ihn eigentlich schlimmer als die Stiefmutter. Es ist sein Fleisch und Blut, das er versucht zu töten. Er ist derjenige, der versagt in seiner Elternrolle. Die letzte Seite von Hänsel und Gretel macht mich immer sehr wütend, wie er sich freut, seine Kinder mit geklautem Gold und geklauten Juwelen zu sehen. Und wenn sie ohne finanzielle Absicherung nach Hause zurückgekehrt wären, würde er vielleicht nochmal einen Spaziergang organisieren oder was? Arschloch, echt, ey. Ja, ich hasse den Papa aus Hänsel und Gretel. Ich hasse ihn. Aber ist Gretel passiv? Ich mag diese Geschichte trotz des Fake Happy Ends deswegen so sehr, weil die Kinder gar nicht passiv sind, sondern immer am Tricksen. Hänsels Idee mit den Steinen ist so gut, die Idee mit dem Knochen noch besser. Aber Gretels Idee, so zu tun, als ob sie Basic Household Tasks nicht drauf hatte, ist einfach genial. Auch Gretel mag nicht gerne Hausarbeit und sie wartet nicht darauf, dass ein Mann oder ein Prinz sie rettet. Sie benutzt die Tatsache, dass sie Hausarbeit machen muss, um sich selbst zu befreien und um ihren Bruder zu retten. Und vielleicht ist es brutal und frauenfeindlich, die Hexe im Ofen zu verbrennen. Aber ich muss zugeben, mein feministisches Herz findet es trotzdem gut. Wir können die Protagonistinnen in Märchen auslachen dafür, dass sie nur Hausarbeit machen. Oder wir können anerkennen, dass sie oft so viele Skills, so viele Fähigkeiten in diesen Sachen haben, dass sie dadurch auffallen. Die Baba Yaga-Geschichten sind sicherlich frauenfeindlich in ihrer Darstellung von Stiefmüttern, die Hexen als Schwestern haben und absichtlich ihre Stieftochter deswegen dorthin schicken, wenn der Mann weg ist. Aber die Arbeit, die das Mädchen macht, ist schwere körperliche Arbeit und sie mag sie nicht gern. Genau wie Aschenputtel muss sie Körner sortieren. Sie mag es nicht gern und wird dafür belohnt, dass sie es trotzdem gut macht und auch ein gutes Herz hat. Mein zweitliebstes Märchen ist die englische Version von Rumpelstiltskin. In deutschsprachigen Rumpelstiltskin prahlt ein Müller, nur weil er angeben will, dass seine Tochter Stroh zu Gold spinnen können. Hier sieht man, dass Hausarbeit nicht unwichtig ist, sondern dass sich die Geschichte darum dreht. Er gibt an mit den Fähigkeiten, mit den Hausarbeitsskills seiner Tochter und bringt sie dadurch in Lebensgefahr. Ich finde auch, dass die Müllers Tochter bzw. neue Königin später für ihre Rettung selbst verantwortlich ist. Die englische Version ist fast genau gleich, fängt aber lustiger an. Die böse Fee heißt Timtattot. Timtattot ist unsere Rumpelstiltskin. Eine Frau backt 5 Kuchen, 5 Pies, ne? Und ihre Tochter frisst sie alle an einem Tag weg, aus einem doofen Missverständnis, aber auch, weil sie gierig ist, denke ich. Die Mama ärgert sich, und welche Mutter kann das nicht nachvollziehen, und versucht, ihren Frust loszuwerden, indem sie ein wütendes Spottlied über ihre Tochter singt. My daughter had 8 5 pies today. Ich weiß nicht, wie diese Melodie ist. Ich stelle mir nur das so vor. Ein König läuft zufälligerweise an ihrem Garten vorbei, hört das Lied und fragt, was singst du da? Die Mutter schämt sich zuzugeben, wie viel ihre Tochter an einem Tag gegessen hat und singt jetzt My daughter has spun 5 5 skeins today. My daughter has spun 5 5 skeins today. Allein wegen der unnatürlichen Fähigkeit dieser Tochter, auch wenn es eigentlich gelogen ist, fängt die ganze Geschichte überhaupt erst an. Ich finde es sehr wichtig zu betonen, wer 5 Kuchen an einem Tag wegfressen kann, ist nicht passiv. Die Ablehnung von Märchen ist angeblich eine feministisch begründet, und ich finde auch, dass die bösen Figuren in Märchen viel zu oft weiblich sind. Und niemand soll seinen Kindern ausschließlich Märchen vorlesen. Aber die Vorstellung, dass es in Märchen nur um Prinzessinnen geht, kommt davon, weil man, wenn man zu viel Disney guckt, Disney mag ich auch, aber genau wie man nicht nur Märchen lesen soll, darf man nicht nur Disney gucken. Aber ich finde, es ist ein Denkfehler, wenn man Märchen deshalb pauschal ablehnt. Sie sind eigentlich voll von tollen, klugen, tapferen, inspirierenden Frauenfiguren, und die beschäftigen sich mit Hausarbeit genau deswegen, weil es oft das Einzige war, was Frauen machen durften. Sie sind nicht passiv, sie sind gefangen, und in vielen Märchen retten sie sich selbst, und in manchen fängt die ganze Aktion nur an, wegen eines Fehlers der Hauptfigur. Wer seinen Kindern keine Märchen vorliest, weil er nicht möchte, dass sie Frauen und Hausarbeit in Verbindung bringen, sollte in meinen Augen lieber Conny boykottieren oder The Tiger Who Came to Tea. Bei Märchen kann man den Kindern wenigstens sagen, dass die Frauen damals keine andere Arbeit machen durften. Bei The Tiger Who Came to Tea hat diese arme fucking Hausfrau echt keine einzige Freundin, die sie vielleicht spontan besuchen konnte. Ihre Isolation muss unerträglich sein. Ich liebe Märchen. Ich liebe es, dass durch die harte Arbeit und angeborenen Fähigkeiten oder Tugenden Menschen befreit werden können. Obwohl, es stimmt wirklich, der Prinz hätte Rapunzel einfach eine große Holzleiter bringen sollen. Und wisst ihr noch was? Die Art und Weise, wie man auf Deutsch Märchen beendet, ist eine der schönsten Sätze der Welt. Und bei meiner Heldin Rapunzel und ihrem Prinzen stimmt es noch mehr als bei allen anderen. Wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute. Als ich diese Geschichte geschrieben habe, war der Kleine noch kleiner, ne? Und jetzt ist er 3½ und jetzt ist er richtig in eine Märchenphase. Aber richtig in eine Disney-Märchenphase. Und ich glaube, wegen Lockdown hat er nicht so viel Beeinflussung in der Kita. Oh, das ist Mädchensucker und so, ne? Und wir gucken viele Disney-Sachen an. Ich habe in diesem Buch geschrieben, man soll nicht nur Disney angucken. Aber mein Sohn und ich gucken fast nur Disney an. Ja, und ich finde, man kann auch von dieser Disney-Version der hässlichen, brutalen Märchen, die Märchen sind sehr brutal, ne? Und dann Disney hat eine sehr süß, fast eklig süß Version daraus gemacht. Ne? Und trotzdem kann man viel lernen. Wir haben heute Dornröschen geguckt, Sleeping Beauty. Prinz Philipp ist so langweilig, ne? Ich hatte vergessen, wie langweilig er ist. Und ja, der rettet Dornröschen total. Sie ist total passiv. Das ist ein Buch, wo sie total passiv, obwohl auch hier wegen Hausarbeit, prick your finger on the needle of a spinning wheel, wegen Hausarbeit fängt die Geschichte überhaupt an, ne? Also ist nicht nur passive Hausarbeit, sondern dadurch fängt die ganze Geschichte an. Aber sie ist total passiv, aber in der Disney-Version meine ich, die ist total passiv. Ich glaube, im Grimms ist die auch passiv, ne? Da schläft sie 100 Jahre tatsächlich. Aber ich muss auch sagen, was ich sagen möchte, in der Disney-Version, der Prinz Philip, der ist genauso langweilig wie die. Ich weiß nicht, warum ich den Film gut finde, weil Aurora und Philip, die passen zusammen. Die zwei langweiligsten Figuren der Welt, die sind bestimmt glücklich. Wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute und sind langweiliger als je. Oh mein Gott, schlimmer als Miss Bingley, Mr. Bingley und Jane Bennet. Oh mein Gott. Okay, das ist meine Geschichte. Und ich liebe Märchen und ich denke, die haben einen schlechteren Ruf, als sie verdient haben. Dankeschön.
Das war Jacinta Nandi mit einem Text von Jacinta Nandi. Was gibt es denn noch für andere Kulturkreise, Frau Meiseldrath?
Naja, es gibt zum Beispiel, Sie können eigentlich jeden Kulturkreis nehmen, er wird seine eigenen Märchen haben, die ist dann das, manchmal Mythen sind, aber ja, auch sehr oft Märchen.
Ist das die Eigenart von Menschen, dass sie erzählen, macht uns ja, das erst zum Menschen, kann man das sagen?
Wahrscheinlich.
Gut.
Aber auch die Figur des Erzählers,
ja,
ist also eines Erzählers, der das quasi macht.
Auf Englisch auch Teller genannt.
Die Figur des Erzählers, nicht wahr? Ein Mensch, der anderen zur Unterhaltung und Bildung etwas liest. Das ist natürlich jetzt in den heutigen Zeiten des Kinos, nicht wahr? Denken Sie nur an Star Wars.
Keynotes, genau.
Nicht mehr so wichtig. Nicht, wir holen uns das Entertainment von bewegten Bildern.
Ja.
Aber früher und auch noch heute in manchen Kulturkreisen, denken Sie nur an die Sinti und Roma als Beispiel, wird sehr viel über Erzähltradition vermittelt und auch Unterhaltung und Zusammenhalt gepflegt. Und dieses Motiv, diese Figur des Erzählers, findet man doch sehr häufig wieder. Man denken Sie nur an Tausend eine Nacht, nicht wahr? Also eine Erzählerin, die um ihr Leben erzählt, nicht wahr? Wenn sie es nicht schafft, die Geschichte so spannend zu machen und einen Cliffhanger einzubauen, da ist wieder das ganze Dilemma der Netflix-Generation, der Amazon Prime-Generation, ist da schon eingefasst.
Es gibt auch noch andere
Disney
Plus. Hulu, Mubi.
Richtig.
Casino.
Aber ein Cliffhanger sozusagen durch die Erzählerin als Mittel, um quasi zu überleben, das kennt ja Herr Netflix auch.
Ja, um einen Monat Abo zu verkaufen.
Ja,
kommt ein Text von Arabella Block. Sie hat ein Märchen geschrieben, also umschrieben. Schneeweißchen und
Buddenbrooks.
Glückliche Kindheit, lässige Mutter. Und als Haustier einen Bären, größer als der von der Losbude. Der Zwerg kriegt sein Fett weg. Dazu gibt's einen Schatz und am Ende pro Nase einen Märchenprinz gratis. Blöde Schnepfen.
Ich muss jetzt mal kurz gucken.
Haben Sie ein Lieblingsmärchen, Frau Meiseldrath?
Ja, ich denke, bei mir sind es die Bremer Stadtmusikanten.
Wirklich?
Ja.
Warum?
Ich finde dieses Bild, Hund steht auf Esel, Katze steht auf Hund.
Ja.
Und
die stehen alle aufeinander.
Die stehen aufeinander. Sie bilden, sie bilden
das
eine.
Das war in
der
Bravo auch immer. Ich stehe auf den und den, aber der steht auf andere.
Ich finde, diese Bremer Stadtmusikanten-Geschichte hat so viel, vereint so viel in sich, was ein Märchen gut ist. Es gibt diese Formelhaftigkeit, es gibt dieses surreale Bild.
Ja.
Das sehr ikonisch sich einbrennt ins Gesicht und es werden Leute zu Hause überfallen. Das wollen wir, das haben wir gelernt. Das ist wichtig bei einem Märchen.
Ins Gesicht.
Ins Gesicht? Was ist denn Ihr Lieblingsmärchen?
Ja, Fitjas Vogel.
Der Fischer und der Vogel?
Nein, Fitjas Vogel. Das ist quasi die Grimms Märchenfassung von, das ist ein Cover, ne? Ja. Ein Cover von Blaubart.
Ah, Blaubart, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Auch ein sehr grausames und verstörendes Märchen. Eher aus dem Französischen.
Aus dem Französischen, richtig. Und im Deutschen ist es aber auch sehr grausam. Und das ist natürlich was Schönes, weil da haben wir, also letztendlich kann man das mit Freud lesen.
Ja.
Man hat den Keller, wo das S schlummert.
Also, warten Sie kurz. Nur, es gibt einen Keller und es gibt wahrscheinlich wieder einen Raum, der nicht betreten werden darf.
Ja.
Ja, okay. Nur, dass ich das verstehe.
Genau, richtig. Also, ja. Der böse Zauberer, der entführt Mädchen und Frauen und sagt zu ihnen, sie dürfen im ganzen Haus herumlaufen und essen, was sie wollen. Was ja an sich schon mal eine schöne Vorstellung ist. Aber sie dürfen nicht im Keller in den einen Raum. Und natürlich, eine nach der anderen geht da rein und sieht da, das ist dann das Gruselige an der Geschichte. Da liegen zerstückelte Frauen drin.
Hm.
Und die Frau muss aber immer ein Ei tragen, das Ei fällt aber immer in das Blut hinein. Dann sieht der Zauberer, aha, erwischt und zerhackt die Frau. Und das Ei ist quasi auch immer ganz wichtig als Symbol. Und dann kommt aber Fitjas Vogel und sagt, dass die das Ei vorher weglegen soll. Das hätten die anderen sich aber auch denken können, denke ich mir. Geht da rein, hat das Ei aber sicher festgemacht und wirft es nicht hinein, sieht ihre Schwestern da liegen und fragt dann den Vogel, was sie machen soll. Und dann sagt er, nimm einen Totenkopf, da liegen ja genügend rum, such dir einen aus, der dir gefällt und mach den oben rein ins Haus, oben ins Dach, in den First. Und dann soll der Zauberer, wenn er kommt, soll er denken, dass du das bist. Und du zündest aber das Haus an, wenn er reingeht. Und da haben sie jetzt natürlich unten den Keller. Das ist.
Ja, jetzt wollen sie mit Freud kommen, ja?
Die unbewusste, die Abgründe, wie bei Psycho, wo die Frau, das Skelett unten im Keller ist.
Mhm. Und Leichen oben, im Keller, sagt man.
Leichen auch. Im Keller kann man auch sagen, zum Beispiel.
Also, sie wollen dann die tiefenpsychologische Komponente.
Genau, richtig. Und dann gibt es das Über-Ich, das ist quasi dann das. Das ist die Frau, wenn sie sich da oben, wenn die den Totenkopf da reinmacht, im ersten Stock.
Achso, das, weil sie übend drüber ist, ist ja klar, macht ja Sinn.
Ist ja klar, und der Fitjas Vogel, das ist ja quasi das, wodurch sie sich ermächtigt. Das ist interessant, deswegen mag ich das.
Ja, ich. Es gibt ja auch die Ansicht, man kann das aber auch eher mit Jung lesen, mit C.G. Jung, nicht wahr?
Ja, kann man.
Der hat sehr viel sich mit Märchen auch auseinandergesetzt.
Das ist mit C.G. Jung gelesen, wenn Sie mich fragen.
Nein, aber C.G. Jung hat ja nicht so viel davon gehalten, was der Freud gesagt hat am Ende.
Ja.
C.G. Jung hat bei den Märchen immer, hat das quasi als kollektives Unterbewusstsein gelesen und hat quasi gesagt, das Märchen will uns erzählen von einer Konfrontation vom Bewusstsein mit dem Unbewusstsein, man sagen, hier ist der Raum unten,
genau.
Nicht wahr? Aber da geht es nicht über Ich und über Ich, sondern da geht es mir um diese Archetypen, die uns quasi als die Protagonisten verkörpern, Archetypen, wie zum Beispiel der Zauberer als gutmütiger Weiser, als böse. Ja, oder böse.
Das
kann
böse.
Klugheit kann ja böse und gut auch gelesen werden.
Ja.
Und durch diese Figuren, die machen sich quasi auf den Weg ins Unterbewusstsein. Und ich finde, da ist wahrscheinlich Ihr Märchen auch ein gutes Beispiel dafür, dass es um einen Weg geht, sich mit dem kollektiven Unterbewusstsein zu konfrontieren. Was für ein verkopften Quatsch wir hier schon wieder diskutieren.
Das ist wirklich verkopft. Und jetzt kommt es nämlich, der C.G. Jung sagt nämlich, dass das Blut für die Leidenschaft steht. Das finde ich komisch. Weil eigentlich müsste man sagen, es hat mit Leiden zu tun. Aber er sagt Leidenschaft.
Ja, Spinner.
Haben Leidenschaft und Leiden denn was miteinander zu tun, Frau Meisendraht?
Natürlich hat Leidenschaft und Leiden. Aber Märchen hat Leiden nicht so viel Platz.
Ja, kennen Sie die Frau Trude? Von der möchte ich Ihnen gleich erzählen nach dem nächsten Text. Der ist nämlich von Steffen Diebold. Schon wieder. Freut mich, Herr Diebold. Gadames heißt der Text.
Dachterrassen überspannen, kühle Wandelgänge, streng reguliert, schlägt der Wasserwächter Knoten ins Palmblatt. Tänzer künden die Karawanen der Kamele, glühende Euter.
So, Frau Meisendraht.
Ja, erzählen Sie mir von
Frau Trude.
Trude.
Das ist nämlich auch sowas. Grausam ist das. Wo das Kind sagt zur Mutter, wer ist eigentlich die Frau Trude? Und dann sagt die Mutter, das geht dich gar nichts an, du Rotzlöffel. Und dann sagt die, ich möchte die mal besuchen gehen. Dann sagt die Mutter, wenn du das machst,
das hab ich schon mal gehört,
dann bist du meine Tochter nicht mehr. Dann bist du selber schuld. Wirst schon sehen, was du davon hast. Und dann geht die Tochter dahin und die guckt zum Fenster rein von der Frau Trude. Und da sitzen drei Männer. Einer rot, einer schwarz, einer grün. Und dann geht die Tür auf und die Männer gehen raus. Und dann fragt sie, ob sie auch rein darf. Und sagt die Frau Trude, ja, komm doch rein, wenn du schon so nett fragst. Und dann sagt sie, ja, Frau Trude, ich hab da eben drei Männer gesehen. Einer rot, einer schwarz, einer grün. Und dann sagt die Frau Trude, willst du wissen, wer das war? Und sagt sie, ja. Und dann sagt sie, ja, der Grüne, das war der Hass. Und der Schwarze, das war der Tod. Und der rote Mann, das war der Teufel. Und dann verwandelt sie die junge Frau in ein Stück Holz und schmeißt in den Ofen. Ende.
Sehr gut, sehr gut.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben...
Dann brennen sie noch heute.
Ja.
Ja, das sind dann diese Art von Märchen, wo man sich schon fragt, was denn schnabuliert wurde.
Ja.
Ja, ist bestimmt bei den Grimms auch. Das klingt
nach Jakobs Grimms. Jakobs ist das.
Ja. Ob die dann sich irgendwelche Edibles zusammengerührt haben.
Ja.
Mit ihren fettigen Fingern in ihrer Herren-WG und dann gesagt haben, haha.
Ja.
Oder meinen sie, da steckt mehr dahinter?
Ich kann mir vorstellen, dass das einfach da ist, um den Kindern zu sagen, geht nicht
zur Frau Trude.
Zur Frau Trude, weil die ist verrückt.
Man kann ja auch an Tankstellen auch dann so Tassen kaufen, wo dann der Name von Frau Trude immer ausgetauscht ist. Dann steht dann drauf hier, dieses Märchen ist dann auf die Tasse gedruckt und ja. Das statt Frau Trude dann einfach immer ein anderer Name. Und dann können die Eltern quasi ihren Kindern jeweils die Tasse mit dem Namen der Nachbarschaft
das
dann
draufgeben. Das finde ich gut, ja. Das gefällt mir
wenn
gut.
Wenn die Mutter zum Beispiel von einer langen LKW-Fahrt nach Hause kommt,
das find ich
bringt
gut.
ihr das den Kindern mit.
Finde ich gut. Wo kann man die bestellen?
Bei Tank und Rast.
Sehr gut. Und wir machen direkt weiter mit Texten. Der nächste ist von Jutta von und zu Ochsenstein.
Wir trinken von deinem Wasser. Fisch, dich nährt das Licht. Dein stilles Singen fordert zum Tanz. Vielleicht ist noch Zeit. Wir trinken von seinem Feuer, Vulkan, dich nährt der Stein. Dein brennendes Sterben mahnt uns zur Feier. Vielleicht ist noch Zeit. Wir trinken von deiner Erde, Baum, dich nährt der Wind. Dein schwankender Stand weckt uns. Vielleicht ist noch Zeit. Wir trinken von deiner Luft, Vogel, dich nährt die Weite. Deine verlässliche Rückkehr löst unsere Trauer. Vielleicht ist noch Zeit.
Wie ist das jetzt eigentlich mit Märchen?
Wie ist das mit Märchen? Wir reden seit 2 Stunden über Märchen, Herr Eisenbart.
Ja.
Was ist das für eine Frage hier von der Seite?
Wie ist es jetzt?
Ich würde gerne noch über Herrn
Christ. Gibt's noch Märchen?
Hans-Christian Andersen würde ich gerne noch sprechen, ja. Weil er doch eine Sonderrolle einnimmt.
Können Sie aufhören, an dem Mikro zu.
Also, Sie kennen Märchen von Hans-Christian Andersen, oder?
Ja, genau.
Als Beispiel.
Der Storch Adebar.
Oder.
Kalif Storch.
Oder.
Storchkäppchen.
Hans-Christian Andersen, nicht wahr? Also der Däne, nicht wahr? Auch ungefähr im 19. Jahrhundert, wenn ich mich richtig erinnere, gewirkt. Anfang des 19. Jahrhunderts. Hat sein ganzes Leben lang Kunstmärchen geschrieben und zwar immer...
Immer über Störche.
Jetzt tut es mir leid. Irgendwie jetzt keine Lust mehr, über Hans-Christian Andersen mit Ihnen zu sprechen.
Aber war sehr interessant.
Das bringt doch alles.
Gut, wir hören sehr...
Na, es ist furchtbar.
Ja. Naja, stellen Sie sich nicht so an. Wir hören einen langen Text von Katja Schrammel. Sie hat eine Märchenwelt vor unseren Ohren aufgeklappt.
Der Storch auf der Erbse zum Beispiel.
Zum Beispiel, wo wir uns hineingeben lassen können von der Stimme von Caroline Schaum aus Würzburg.
Das hässliche Storchlein.
Oh, zum hässlichen Entlein muss ich Ihnen noch was erzählen. Da ist bei der Caroline Schaum nämlich eine sehr schöne, vom hässlichen Entlein,
ja?
Eine Interpretation bei der Caroline Schaum. Im Badezimmer ist das.
Okay.
Neulich kam der Winter ins Land. Man hat gar nicht mit ihm gerechnet. Klimaneutral. Da sperrt ich den Schrank auf, wo, komme was wolle, das gefriertauglich gewebte Einwickelgarnmaterial, das Schal, Schuh, Chapeau uns auf den Stadtstraßen schützt vor dem Kalthauch der Menschenköpfe. Ein Halsrheumatismus kriegt man nicht nur vom Grübeln. Der Nacken dient uns als Gradmesser für die Kälte des Zugs. Es dauert nicht lang, bis der Hals wechselt von starr auf steif. Da muss man frühzeitig entgegenwirken. Wenn der Wind erst im Land, fegt er rau übers Pflaster, da braucht's einen guten Stand. Da sperrt ich den Schrank auf und kramte in Winkeln. Ihr wisst schon, wo man sonst nicht gern Hirn langt. Da hab ich zwischen Schund und Schmutzmuddel und Schnulzen den Schutz verpackt, weil ich mich ohne warm und sicher fühlte allein. Da holte ich den Mantel raus, klopfte ihn ab, schlüpfte hinein und stellte mich vor den Spiegel. Jeden Tag ein Selfie. Das bedeutet, sich selbst auf dem Laufenden sein. Da war der Kopf los. Weg, aus, vorbei. Nur keine Panik, denke ich, den finden wir schon. Wär ja gelacht. Ja, ja. Zwischen engagiert und enragiert, den ganzen Tag hypertoniert, Winkel durchwühlen, Ecken eruieren, nachschauen in Nischen, nichts. Habe ich ihn verloren? Abgefallen ist er mir wohl, lose, gelockert, entschwunden. Denn hätt eine ihn abgerissen, hätt ich's gemerkt. Da war aber, glaube ich, keine Gewalt am Werk, kein Zerren, Ziehen und Zwiebeln. Liegen lässt man sowas nicht. Oder doch? Haben wir unseren Kopf verschusselt, verbummelt, vertüllt? Was machen wir nun? Wo kriegen wir einen Kopf zum Mantel überm Körper her? Lassen können wir es so nicht, fällt ja gleich auf. Wir müssen einen finden, der zum Rest passt. Wie soll das ausschauen? Rund muss er sein, ohne Ecken und Kanten. Soll ja nicht stören, nicht auffallen, blöd. Schwarz soll er sein, selbiger Grund. Neon ist nicht unser Ding. Matt könnte er sein. Vom vielen Gebrauch glänzt er bald sicher Patina allein. Amazing surface must have used look. Ein Druckkopf vielleicht, der schön und schnell schließt. Der wehrt sich nicht lang, man muss nicht viel anpassen, einfädeln, durchösen. Der reagiert sofort. Mit genug Kraft ist er mit einem Klick zu. Braucht man nicht mal zwei Hände. Aber es passt nicht so recht. Der Druck ist zu laut. Wir mögen's, wenn sich's geräuschlos schließt. Geschickt sind wir ja. Gespür in den Fingern ist da, kein Zeichen von Glieder, Gelenk, Gichtschwierigkeit. Kein Dupuytren-Renault-Quervin-Syndrom. Kein Dupuytren-Renault-Quervin-Syndrom. Nur kalt sind die Hände oft, taub über Nacht. Mit Auf- und Zugköpfen bleiben sie in Bewegung. Einen runden, mattschwarzen Kopf mit sechs Löchern zum Ein- und Ausfädeln. Ein siebtes gäbe Sinn. Wo kriege ich ihn her? War da keiner im Futter? Ersatz? Vielleicht haben wir irgendwo einen übrig. Im Nähzugkasten ein Gratisexemplar? Nein. Aber im Keller, ihr wisst schon, in einer Kiste liegt noch ein altes Kleid. Das haben wir aussortiert, weil's uns zu eng. Wegwerfen konnten wir es leider Sammler in nicht. Der Stoff ist noch gut, da ist viel Erinnerung drin verwoben. Nur der Schnitt ist veraltet, das trägt heute keine R mehr auf. Da hängt noch ein Kopf dran, den keine R mehr braucht. Das ziehe ich heraus. Wie bringt man den Kopf an? Fest, sicher, halt, dass er nicht wieder fehlt, fällt herab. Was braucht man für Werkzeug? Wie tief sticht die Nadel? Wie stark muss der Faden? Soll er vielleicht rot? Wer hat uns das Nähen gelernt? Flick, Stopfen, Strumpf. Mit stumpfen Spitzen gegen plastische Kunsthüte auf zarten Kuppen. Ein Talent allein hilft uns wenig. Eine Bildung tut Not. Doch den Kopf vom Kleid abschneiden, um ihn an den Mantel zu schneidern, will mir nicht von der Hand. Bevor ich mich vertue und's nicht richtig hinkrieg, der Kopf schwer fällt übern Boden und das Bett rollt, wo keine R hinkommt. Da liegt noch einer, ich weiß, der ist aber zu klein. Lass ich den Kopf dran und zieh das Kleid an. Unterm Mantel merkt man's vielleicht nicht, dass Passen und Hineinpassen zwei verschiedene Maßangaben sind. Was für ein Fetzen. Verwaschen und zerrissen. Karektisch. Wo's nicht spannt über Bauch, Beine, Brust, leiert's aus. Der Kopf sitzt nicht schlecht, wenn auch nicht sicher. Den müsst man verstärken. Haben wir noch ein grünes Tuch? Bestimmt hält er nicht lang. Irgendwas, sagt das Spiegelbild, stimmen nicht recht. Kleid, Kopf und Mantel seien nicht genau eins zu eins ganzes Ich. Das Schlimmste ist nicht, wie es heute aussieht, sondern an was sich der Kopf mich erinnert. Alte Zeit, wo alles schwer, müßig und leid. Es hilft alles nichts. Das Kleid muss jetzt weg, mit dem Kopf kommt zusammen in einen Wegwurfsack. Und nicht mehr hinunter in diesen Keller.
Fall.
Hinaus in die Tonne schmeißen wir das. Doch bevor wir da raus können, brauchen wir einen gescheiten Kopf. Und keinen vom Straßenrand mehr aufgelesen, nichts reduziert oder gut schein wie günstig. Schluss mit der Meskinerie. Wir brauchen eine Kundenkarte, um unsere Vorteile genießen zu können. Ich bitte dich, was? Ja, nein, stimmt, hast du recht. Bloß keine Massenware, uns interessiert nur, was L imitiert. Wir kaufen Qualität, exklusiv, Luxusobjekt. Ja, sind wir denn eine Mörderpuppe? Vielleicht doch lieber Oldschool. Bastel, bastel. Malen, falten und kneten. Das haben wir doch immer so gerne gemacht. Und dann sieht's aus wie selbstgemacht. Gekonnt bis gewollt. Suchen wir doch den alten Kopf wieder. Gehen wir hinaus, laufen die Wegstrecken ab. Alle die Jahresgänge. Vielleicht hat ihn schon jemand, ein Josef, gefunden, mitgenommen und aufgesetzt. Vielleicht wurde er überfahren, als Fußball benutzt, in ein Netz gekickt. Vielleicht liegt er, bis wir einmal an die Verlust-Verlier-Stelle kommen, längst im Lande des Lost and Found. Ich nähe einen Kopf an den Mantel, damit's nicht auffällt, dass da ein Körper lose wankt durch die Welt, der nicht weiß, wohin. Sieben Sinne gebe ich ihm zum Gespür. Immer ein bis zweimal mehr als nötig. Wer weiß, ob der Leib das, wenn er sich's aussuchen könnt, hätte gewollt. Der hat doch im Tasten genug. Ich nähe einen Kopf an den Mantel, fragt mich nicht, woher ich den hab. Er passt wunderbar zum Körper unterm Umhang, wenn man davon ausgeht, dass Minus Plus. Und Plus zusammengehören. Nur unter uns, ich hab ein paar Bücher ausgelesen, in Wasser geweicht, zusammengekleistert, gekugelt so gut wie es geht, ganz rund wird's nicht. Natürlich ist's feuergefährdet, das sind wir nun mal. Attestiert traumatisiert. Wir halten uns besser mit Abis. Aggression, Wut und Plus. Zorn zurück. Entzünden darf's nicht. 2, 3 Schwarzstriche und Plus. Silbersträhnen. So soll's gehen. Luftig, locker Plus. Und leicht ist mein neuer Kopf. Gut gefüttert, drauf geb ich Acht. Wissenschaftsmacht. Doch kaum ist der Kopf dran, hab ich den Mantel an, redet er mir was hinein. Ich soll aus'm Fenster schauen, draußen der Himmel wär blau, was ich den Wollsack bräuchte, Umgang statt Umhang, und außerdem einen Eins. Kopf wie er würde nicht an Krägen vernäht, sondern
just in a second,
extra haftstark mit dem Hals verklebt.
Eins.
Ein Mantel, man schaut kaum, reißt schnell mal entzwei, da baumle der Kopf am Kragen herab. Gescheiter wär's, wir trügen ihn selbst. Der Kopf ist nicht dumm, seh ich den Himmel an, seh ich, wie recht er hat, ganz schön blau, vielleicht kommt noch ein Frühling.
How unexpected.
Der letzte war schlampig und Plus. Grau, wenn ich mich trau. Jahrelang haben wir Pandoras B-Punkt tief hinten unten im Schrank verschlossen. Stell dir vor, wir merkten beim Rausholen Plus. Und Öffnen, es war gar nichts drin. Also zieh ich den Mantel aus, trenne den Kopf ihm ab, kleb ihn mir auf. Sieht nicht schlecht aus. Jetzt brauchen wir noch einen Überanzug. Ich hol uns die Schuhe für Schnelllauf und 4 bis 5 Teile Funktionsmaterial.
Schuhe, Wolle, ich komme.
Wenn wir uns zügig bewegen, brauchen wir auch keinen Stehkragen, nur ein Eins. Tuch, das den Atem uns schützt und Eins. Einen für den Kopf. Kühl bleibt nur die Stirn. Der Rucksack natürlich Survival Extreme. Zwei. Das nenne ich Ausrüstung. Alles scheint sicher, tüchtig, perfekt. Da pochen
schlagartig Blutader
dem Kopf beide Schläfen, schwindelt uns der was vor. Die Stirne ganz faltig, die Wangen so blass, die Schatten schwarz unterm Lid. Ich muss ihn kurz halten, sanft massieren, einölen vielleicht, damit was noch riesig, schon bald geschmeidig. Was hat er denn jetzt? Da schüttelt der Kopf sich. Er würde ja mitgehen, gar kein Problem, aber es wäre vielleicht
Raukopf.
Endlich die Zeit für ein Spazierlustwandelkleid. Unsere Lederhaut, meint er, als ob er uns kenne, sei genug gegerbt und Plus. Bereit für den Wind in der Welt. So schlau er auch ist, für klug halten wir ihn nicht. Wir schütteln Plus. Und ziehen, anspannen und Plus. Lockern. Ja, nein, der sitzt fest. Den verlieren wir nicht. Den Kopf reißt uns keine R mehr ab. Nun gut, hab deinen Willen. Im Schrank hängen ja auch Ausgehgewänder. Eins werfen wir über, es fällt uns ganz leicht. Vielleicht ist der Kopf doch ganz gescheit. Wir packen die Tasche, schlüpfen in Schlappen, so schlieren, schlenz, schläufern wir durch die Welt. Der Kopf ist zufrieden. Heut wär so ein Eins. Tag. Wir nicken uns zu. Nun gut, lieber Kopf, bleib mir erhalten, haftbar Plus. Und treu, wenn ich dir schon nachgebe, nachgehe. Wie soll's anders sein? Ein Eins. Sturkopf zum Starrhals, so muss's sein. denn mal los, lieber Trotz, denn man trau.
Ich wollte noch irgendwas über den Weg des Helden reden. Das ist doch alles... Wir hatten über die elterliche Fürsorge im Opernhaus, im Lebkuchenhaus geredet. Geben Sie mir bitte kurz Zeit. Ich muss mal kurz meine...
Ich gebe Ihnen Zeit. Ich zähle mal ein paar Märchen auf. Nee, ich wollte Ihnen ja sagen, wie das ist mit den hässlichen Entlein.
Ja, ja, lassen Sie uns über das hässliche Entlein reden.
Da gibt es ja eigentlich dieses Märchen vom hässlichen Entlein, wo am Schluss dann rauskommt, dass es gar nicht so hässlich ist, sondern ein Schwan. Und ich beziehe mich auf einen Comic, der sehr schön ist, wo jemand die Geschichte erzählt. Und dann kommt aber am Schluss der Twist, dass der Geschichtenerzähler sagt, aber eigentlich, als das hässliche Entlein das herausgefunden hat, dass es wirklich selber auch ein hässliches Entlein ist und kein Schwan und seine ganzen Schwanenfreunde weggeflogen sind, hat er festgestellt, dass es eigentlich auch normal ausschauende Enten gibt, die ab und zu traurig sind und er eigentlich ganz glücklich ist und dass das letztendlich nichts mit dem Aussehen zu tun hat. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil man das hässliche Entlein, das ist ja ist ein blödes Märchen, wo es heißt, vielleicht bist du gar nicht hässlich und bist einfach noch nicht durch deine Pubertät durch. Und jeder sieht scheiße aus, wenn er eine Pubertät ist. Das ist ja die Aussage. Auch zu einem gewissen Grad. Das stimmt schon, aber das muss man doch so nicht sagen, so unverblümt.
Ja, ist ja verblümt. Das ist ja in einem Märchen.
Das ist ja furchtbar.
Herr Eisenbart, der Herr Andersen hat versucht zu umschreiben, dass ein Außenseiter auch scheinen kann, quasi auch einen.
Nee, weil er ja am Schluss ein Schwan ist. Ist ja furchtbar.
Man ist ein Schwan sein furchtbar seit neuestem.
Naja, hast du schon mitgekriegt mit dem Typ am Münchner am wissen Sie schon am Flaucher.
Dass der Rapper den Schwan geboxt hat.
Nee, dass am Flaucher irgendwie der Bachelor war und der hat den Schwan am Hals genommen und damit auf den Ossi eingeschlagen. Haben Sie es mitbekommen?
Aber da kann noch das hässliche Entlein nichts dafür.
Ja,
aber dann tut so. In Dänemark alles ein bisschen anders.
Dann tut es so von wegen, ich bin ja gar nicht hässlich, ich bin ja ein Schwan, ich bin ja voll rausgeputzt und so. Und dann kommt halt der Bachelor her und packt dich am Hals.
Sie können aber Hans-Christian Andersen Märchen auch oft als Gender Swap, als Transgeschichte interpretieren und dann wird das Ganze nämlich auch wieder sehr interessant.
Ja.
Weil sie nämlich, das Entchen fühlt sich ja im falschen Körper, nicht wahr?
Aha.
Und schafft es dann über eine Transformation quasi den richtigen Körper zu finden. Genau und wie bei der kleinen Meerjungfrau auch, nicht wahr?
Und das Entlein wird dann zum Storch und hat es vorher nicht gewusst, dass ein Storch ist.
Das Entlein bedarf einer Umwandlung. Wir haben wieder das Thema Transformation. Etwas geht vom A-Zustand in den B-Zustand und schafft es dann dadurch quasi die eigene Schönheit, die schon immer im Entchen drin steckte, quasi zu leben.
Ja.
So könnte man das nämlich auch interpretieren. Muss nicht immer so negativ sein.
Ja, okay.
Und es müssen auch nicht alle Märchen immer total schön und wir haben es gerade gesagt. Die Grimms-Märchen sind auch moralisch nicht immer so...
Die Grimms-Märchen?
Die Grimms-Märchen sind auch moralisch nicht immer so einwandfrei. Also denken Sie zum Beispiel an den gestiefelten Kater.
Ja.
Sehen Sie? Also?
Aha.
Hab ich's doch gesagt.
Was ist mit dem Kaiser neue Kleider?
Das war auch Hans-Christian Andersen, glaube ich, oder? Wenn ich mich richtig erinnere.
Kann sein.
Sehen Sie? Auch, bitte, Sie haben falsch gemacht.
Oder Hauf.
Ja, weiß ich jetzt auch nicht.
Zwergnase auch. Gibt's auch. Ich zähle einfach
Däumchen,
ein paar.
Däumchen, wie heißt das?
Däumchen drehen.
Nein, wie heißt der Daumengroße?
Der Däumling.
Däumling zum Beispiel.
Ja.
Gibt's auch?
Gibt's auch. Es gibt auch den Däumling. Da haben Sie recht. Hier kommt ein Text von Harald Kappel.
Die Sprache im Wald aussetzen, Kieselsteine fallen lassen, den Weg mästen, schnell, schnell in die Zukunft ausschreiten. Viele Leute sagen, ihre Stiefel kneifen, die Verfolgung der Oger unmöglich. Lieber die Nachtmütze schlachten, eine Kinderschar zeugen, das Siedfleisch heranziehen. das Denken im dunklen Fluss aussetzen, Brosamen fallen lassen, dicke Vögel mästen, am Staudamm schnell, schnell in die Vergangenheit abtauchen. Viele Leute sagen, ihre Schwimmflügel schmelzen, das Erreichen des Glücks unmöglich. Lieber das Atmen einstellen, die Kinder zurücklassen, das Siedfleisch erhitzen. Sich selbst abkochen und die lästige Gegenwart verdunsten.
Ich habe mir gedacht, ich habe hier einen Punkt, ich schreibe mir immer so Stichpunkte auf. Wollen Sie mal hören, was ich hier an Stichpunkten aufgeschrieben habe? Das wäre doch vielleicht auch interessant. Eingangs- und Achso, das hatten wir schon. Der Erzähler muss körperlich anwesend sein, Märchenfilme auf doppelter Geschwindigkeit anschauen, Märchenfestivals, Formelhaftigkeit, Universalität, surreale, ikonische Bilder, Tiere stehen aufeinander, da haben wir es wieder. Märchen und Empowerment, Gruselmärchen, Star Wars und wenn sie nicht gestorben sind, humorvoller als Happily Ever After. Das ist ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Da haben Sie jetzt schon gemerkt, im Laufe der Sendung kamen einige dieser Punkte schon, aber ich weiß nicht, was ich mit dem Punkt anfangen soll, Märchenfilme auf doppelter Geschwindigkeit anschauen. Können Sie mir da vielleicht helfen?
Vielleicht hat es was mit den Festivals zu tun und da werden...
Dass man so alte DDR-Filme dann auf doppelt, weil die so langweilig
ja,
sind.
Ja, jetzt passen Sie mal auf.
Ja, was?
Passen Sie mal auf.
Womit?
Das singende, klingende Bäumchen.
Ja?
Das ist ein interessanter Film. Kann und wenn Sie auf Surrealismus stehen, dann sollten Sie diesen Film nicht verpassen. Ist eine alte DEFA-Produktion.
Ja? Da wurde ja damals für die Verhältnisse, in denen das produziert wurde, so in Tschechien und in der DDR,
ja,
wurden ja keine Kosten und Mühen gescheut. Ich habe zum Beispiel gelesen bei, Aschenbrödel, wie viel Walnüsse? Sie wissen das doch
ja,
bestimmt.
Ja, gewiss, ja.
Die konnten nicht im Winter drehen.
Ja.
Und dann haben sie Fischmehl verwendet, um den Schnee quasi zu imitieren. Und dann muss es eine interessante olfaktorische Erfahrung gewesen sein, da am Set mitzuarbeiten.
Schön.
Ein kleines Trivia-Wissen.
Und dann hat es geregnet und dann haben sich alle lecker Suppe mit heimgenommen.
Matsch in und Tuba. Fischsuppe.
Schön.
War ja damals alles Mangelware.
Ja, wir hatten ja nichts. Wir hören noch einen Text, bevor wir noch einen Text hören, und zwar von Jutta von Ochsenstein. Anmut, bitteschön.
Am Waldrand ein Reh. Das Licht wendet sich. Im Halbdunkel der Weg. Brauner Samt liegt in der Luft. Tastbare feine Sehnen schneiden in die Gewohnheit. War es je so still? Haben wir je so weit gedacht? Das Reh flüchtet.
Denken Sie doch, nehmen Sie sich doch mal noch 2 Sekunden Zeit und denken Sie nach, was haben wir denn jetzt, Sie kennen sich ja aus, was haben wir denn jetzt noch nicht abgedeckt, was noch zum Thema Märchen gesagt werden muss? Wir haben uns sehr auf europäische Märchen konzentriert. Das tut mir ein bisschen leid. Ich hab mir auch japanische und orientalische Märchen angeguckt. Die funktionieren einfach ein bisschen anders.
Ja, Frau Nandi hat auch gesagt, dass sie Inuit-Märchen gelesen hat und die großartig sind. Und sie hat gesagt, dass bei fast jedem Märchen aus der Inuit-Tradition die Frauen genug von den Männern bekommen und dann lesbisch werden. Das hat mir gut gefallen. Das habe ich noch nie gehört in einem Märchen.
Wie gesagt, man kann auf der ganzen Welt Märchen finden. Es gibt auch altägyptische Märchen, nicht wahr? Die dann Richtung Mythos gehen, aber nicht unbedingt. Da habe ich zum Beispiel ein Märchen gelesen, wo ein Mensch, der ein Feld hat, immer wieder umgebracht wird, aber immer wieder schafft, aufzuerstehen, weil er irgendwie, zuerst wird er ein Baum, dann wird er irgendein Stein, dann wird er ein, also es geht die ganze Zeit so weiter, der wird die ganze Zeit umgebracht, da geht es dann immer um Wiedergeburt und Zombies und die Ägypter hatten ja auch so eine gewisse Vorstellung von dem Diesseits und dem Jenseits,
das spielt
da mit rein. Ich habe japanische Märchen gelesen, da war eins dabei, das hätte auch bei den Grimms stattfinden können, das hat einen sehr ähnlichen Aufbau von Charakteren, da ging es um einen Fächer.
Aha.
Wenn man sich da 5-mal mit zufächert, wird man halb so alt, wie man jetzt ist.
Aha.
Aber was da interessant war, soll ich da kurz umreißen, wo es geht? Wenn Sie wollen, erzähle ich es Ihnen kurz, damit wir das Japanische auch nochmal drin haben.
Ja.
Also, ein Mann und eine Frau in besten heiratsfähigen Alter verlieben sich ineinander und freuen sich, dass sie so glücklich zusammen sein können.
Schöne Geschichte.
Und die Hauptfigur möchte um die Hand anhalten. Die wohnen in so einem Dorf, in einem kleinen Dorf. Und der Vater sagt eigentlich, ja, ist eigentlich eine gute Idee. Aber es gibt einen geizigen, gierigen Krämer in diesem Dorf. Und der Vater von der Frau hat Schulden bei dem.
Ja.
Da muss ich sich vorstellen, also 100 Millionen Milliarden Yen zum Beispiel jetzt.
Ja.
Und der Krämer sagt, ich will mein Geld zurück, lieber Fischer. Fischer, das war der Vater ja, von Fischer der Frau. Der Fischer hat das Mädchen, was unsere Hauptfigur gerne, die wollen gerne heiraten und der Krämer will dann Geld zurück. Und dann sagt der Krämer, ja! Und dann sagt der Fischer, ach, bitte erbarmen, ich habe leider kein Geld und wenn ich dir jetzt das Geld irgendwie zahlen muss, dann müssen wir alle sterben, weil ich kann uns nicht mehr versorgen.
Ja.
Dann sagt der Krämer, dann gib mir deine Tochter, dann will ich dir deine Schulden erlassen. Dann sagt der Fischer, dann muss ich jetzt dir meine Tochter zur Frau geben, dann sonst können wir alle nicht leben.
Ja.
Und dann ist unsere Hauptfigur ist dann sehr traurig.
Der Verlobte.
Der eben ehemals Verlobte, dem ja jetzt die Frau quasi vom Krämer weggeschnappt wurde, der ist traurig und geht quasi aus dem Dorf raus, weil er es nicht aushalten kann.
Ja.
Und dann kommt er in den Wald und rennt immer weiter weg vom Dorf.
Ja.
Und dann taucht ein Dämon auf.
Ja.
Wir sind in Japan, ein Dämon, also ein Waldgeist sozusagen. Ein böser Geist taucht auf und mit dem kämpft er und dem besiegt er. Das könnte man jetzt zum Beispiel spannend erzählen. Wenn ich jetzt eine Märchenerzählerin wäre, könnte ich das sehr spannend erzählen. Ich kann es nicht, aber es ist ein Kampf.
Ja.
Und der Dämon ist tot und dann kommt ein alter, greiser Mann und sagt, er sagt vielleicht, der Dämon hat mir meinen Fächer gestohlen, mit dem ich mich immer wieder verjüngen kann. Nimm diesen Fächer. Der steckt dem Dämon im Gürtel. Nimm diesen Fächer als Dank, dass du mir das Leben gerettet hast. Der hat den wohl irgendwie festgehalten oder so, der Dämon. Und dann sagt, jetzt kommt das Interessante, wo quasi, wenn das jetzt ein Grimms Märchen wäre, würde ich behaupten, würde das jetzt anders weitergehen als in der japanischen Fassung.
Aha.
In der japanischen Fassung gibt es nämlich einen inneren Monolog unserer Hauptfigur.
Ja.
Die sagt sich, das ist ja ein toller Fächer. Wenn ich damit jetzt nach Hause gehe in mein Dorf, dann können sich alle alten Leute in meinem Dorf verjüngen. Das wäre doch klasse, das mache ich jetzt.
Ja.
Und dann geht er zurück. Dann dreht quasi auf der Hälfte seiner Strecke, er will ja irgendwie eigentlich ausziehen, schwingt wieder zurück in sein Dorf und möchte einfach allen Leuten diesen Fächer zur Verfügung stellen. Der wird ja auch nicht schlecht, der Fächer. Man muss nur 5-mal wedeln, dann wird man halb so alt.
Ja.
Und er kommt zurück ins Dorf und gerade in dem Moment, wo er zurückkommt, ist die Hochzeit im vollen Gange mit dem Krämer.
Ja.
Und er sieht es und geht halt zu der Hochzeitsgesellschaft und seine ehemalige Verlobte wird ganz traurig und guckt ihn an, sie freut sich natürlich, ihn wiederzusehen, aber sie ist auch sich klar, dass das jetzt alles gar nicht so gut ist von der Lage her. Von der Grundausgangslage ist nicht so gut, weil sie gerade eigentlich kurz davor ist, den anderen zu heiraten, den Krämer. Und der Krämer sieht es und wird ganz sauer, dass sie dann so hinguckt und versucht, den rauszuwerfen.
Ja.
Und unsere Hauptfigur ist aber ganz tapfer und mutig und geht zum Krämer hin, gibt ihm diesen Fächer und sagt, hier, wenn du dich 5-mal befächerst mit diesem Fächer, der ist nämlich also sehr alt, der Krämer, dann wirst du halb so alt, wie du jetzt bist. Und der Krämer ist erstmal erstaunt, weil das alles gar nicht so viel Sinn ergibt, aber probiert es dann aus. Und tatsächlich, er ist dann plötzlich 30 oder sowas als Beispiel und freut sich natürlich und denkt sich, ha, wie cool, fächert nochmal, ist 15 und fächert nochmal und der wird immer, immer jünger, bis er so ein Säugling ist, weil er einfach so geizig ist und so habgierig, dass er quasi sich so komplett verjüngt. Und plötzlich lacht die ganze Gesellschaft über diesen Säugling und sagt, ha, der will die jetzt heiraten oder was? Ich glaube eher nicht. Und dann hat man eben so die Lage, dass alle eigentlich ganz zufrieden sind, weil der Säugling kann nicht geheiratet werden. Das ist auch damals im alten Japan anscheinend nicht okay gewesen, dass Säuglinge heiraten. Und unser liebes Ehepaar kann heiraten und das ganze Dorf lebt Also es, die Leute leben, solange sie wollen, weil alle diesen Fächer benutzen können. Und nur manchmal entscheiden sich Leute, dass sie genug gelebt haben und hören auf zu fächern. Das ist der Schluss. Also merken Sie, das ist vom Grundprinzip her eine Heldenreise? Oder warum lachen Sie denn jetzt?
Was? Nee, ich habe mich nur gefragt, ob das von F. Scott Fitzgerald ist.
Wieso?
Weil das doch von dem ist.
Ist es von dem?
Nee, aber der hat doch das Buch geschrieben.
Welches Buch?
Benjamin Button.
Ja, Benjamin Button, wo rückwärts gealtert wird.
Ja.
Aber das ist ja nicht der Fall
hier. Ist das das? Oder ist es Dorian Gray?
Dorian Gray, da geht es ja um das Bild, das immer älter wird.
Aber wissen Sie, ich mich frage? Ob der nicht zurückkommt, wenn der erstmal wieder 60 ist, was der dann für einen Brass hat.
Ja, ist zu spät.
Der wird alles kurz und klein hauen. Wird auf das, wahrscheinlich sind dann alle schon gestorben, auf die er sauer ist.
Naja, die sterben ja nicht. Wir haben ja dann eine ganz neue, man kann ja vielleicht auch mehrmals dann heiraten irgendwie oder sowas.
Kann man auch Leute anfächern?
Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht.
Aber weil tatsächlich, dann müssen sie ihn einfach immer nur kleiner fächern. Er kommt mit der.
Aber es ist auch interessant, dass es die Mechanik, wie das funktioniert, ist, dass es immer halbiert wird, nicht wahr? Das Alter. Das heißt, man kann jemanden damit auch nicht umbringen. Selbst wenn man. Also, es wird dann quasi irgendein Embryo, dann irgendwie eine Zelle, aber unter die eine Zelle kommt man ja nicht drunter dann. Was passiert dann, wenn eine Zelle befächert wird?
Das ist Zellteilung.
Die wird dann. Das ist rückwärts gedacht.
Also, Zell. Also, es ist auf jeden Fall. Ne, es ist so wie Kernenergie wird das dann. Weil das
hat sich das jetzt gelohnt, dass ich Ihnen das erzählt habe?
War eine schöne Geschichte.
Ich wollte, worauf ich hinaus wollte, ist,
ja.
In einem Grimms Märchen würden, glaube ich, also da sind ja dieselben Handlungspunkte, also Sie haben diese typischen Märchenhandlungspunkte, eine glückliche Ausgangslage wird quasi in Unruhe gebracht durch dieses Schuldeneintreiben und dann muss die Hauptfigur losziehen und eine Prüfung bestehen, in diesem Fall diesen Dämon, kriegt ein Elixier. Mhm. Von diesem Dämon, den Fächer, bringt das Elixier quasi in seine Welt zurück, die er verlassen hat. Und diese Welt muss dann auch nochmal, meistens eben gibt es auch nochmal eine weitere Disruption, dass es quasi nochmal eine zweite Prüfung gibt.
Ja.
Oder manchmal eine dritte Prüfung.
Ah ja.
Sehr oft bei Grimms Märchen der Fall auch. Findet man auch hier in dieser Hochzeit, der Krämer möchte ihn rauswerfen, aber muss überredet werden.
Ja.
Und erst als dieser Krämer dann aus dem Weg geschafft ist, gibt es eine wieder glückliche Endlage. Die Welt hat sich transformiert, das Dorf wird nicht mehr älter, aber die Art und Weise, wie erzählt wird und was die Motivationen der handelnden Figuren sind doch anders. Es ist nicht so individualisiert, wissen Sie?
Ja.
Der Fächer ist immer als Gemeingut wahrgenommen. Das finde ich sehr, 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 sehr interessant an der Geschichte.
Finde ich auch sehr spannend und da kämen wir jetzt eigentlich dorthin, wenn wir über japanische Erzähltradition sprechen, dass wir über Geistergeschichten reden.
Ja, richtig, richtig.
Aber da fürchte ich, dass wir jetzt wirklich mit der Zeit am Ende sind. Wir können
das
ja
ist
mal
eine andere Geschichte und die soll ein andermal erzählt
genau,
werden.
Genau, mehr erfahren Sie gleich nach der nächsten Maus. wir können ja gerne auf dieses Thema irgendwann zurückkommen.
Wir können gerne mal über Geistergeschichten eine Sendung machen.
Ja, das fände ich sehr gerne. Spannend. Ja. Jetzt kommen aber erstmal Fake-Geschichten über Fake.
Nicht jetzt, sondern nächsten Monat.
Nächsten Monat, wieder am 28.
Und
dann aber März.
Und wir haben eine Triade, haben wir.
Ja.
Die drei großen Fs, nicht wahr?
Genau, am 28. März beginnt die Zeit, die Ära, würde ich sagen, der drei großen Fs. Was das genau ist, da können Sie sich gespannt hinsetzen und warten.
Wir bedanken uns auch für Ihr Durchhaltevermögen.
Wir bedanken uns auch bei unseren SprecherInnen, bei unseren AutorInnen, bei Radio Z und bei allen, die uns kennen. Das war wirklich lang jetzt.
Das war wirklich lang.
Was machen Sie heute noch?
Ich werde mir jetzt wahrscheinlich erstmal einen Dübel reinziehen.
Ja, da haben Sie recht. Ich kann das ja nicht mehr in meinem Alter.
Müssen Sie auch nicht.
Nee, muss ich auch nicht.
Sie werden ja wahrscheinlich eine Pfeife. Sie haben Ihre Pfeife. Ich habe ja keine Pfeife.
Ich habe meine Pfeife. Ach so, wir haben noch nicht abmoderiert. Hier ist ein Text von Arabella Block. Auf Wiedersehen.
30. Single.
backe gern Kuchen und schätze hier und da ein gutes Glas Wein. Meine Lieblingsfarbe ist Rot. Such naturverbunden in ihn für ausgedehnte Wandertouren und mehr. Wenn du schöne Augen hast und kräftige Hände und ein Lächeln mit strahlenden Zähnen, dann schreib mir. Das Kennwort ist Jagdschein.